live aus dem Hilton Airport in München. Herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Guten Morgen. Mit folgenden drei Top-Themen. Leverkusen lässt federn. Erstmals nach 35 Bundesligaspielen ohne Pleite setzt es eine. Wir fragen, gibt das dem Meister vielleicht einen Knacks? Außerdem, Leipzig lässt staunen, dreht einen 2-Tore-Rückstand, ist die einzige Mannschaft mit 6 Punkten auf dem Konto. Und wir fragen, kann Leipzig jetzt sogar Meister werden? Wir schalten gleich live zu Nationalspieler und Linksverteidiger der Leipziger, David Raum. Und der FC Bayern. Bayern lässt Fragen offen. Denn früher war es ja für gewöhnlich so, wenn andere Meister wurden, schlug das Imperium gnadenlos zurück. Wie gut ist die Antwort der Bayern? Wie gut ist der Kader? Reicht das denn für einen Gegenangriff? Das sind unsere Themen hier im Stahlwerk Doppelpass. Wir freuen uns auf diese Themen, auf unsere Runde und unseren Stargast, den Meistermacher von 2007 beim VfB Stuttgart. Herzlich willkommen, guten Morgen, Armin Fee. Begleitet von Hajo, von Hadeln und Benz. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Armin, früher immer als Sport1-Experte in der Runde, jetzt durch die Drehtür, großer Auftritt. Wie gefällt dir der Aufstieg?
Die Drehtür ist früher ein bisschen schneller gegangen, meine ich. Oder liegt es vielleicht an mir?
Du aber auch.
Ja, das kann auch sein. Geht ja schon gut los hier.
Ja, du bist immer gut drauf. Wir haben vor der Sendung schon 2-3 Minuten geredet. Wir hätten, glaube ich, 20-30 für uns füllen können. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du unser Stargast bist. Und wir blicken natürlich auch auf das, was ganz oben in der Tabelle passiert. Leipzig hat es gestern bewiesen. Leverkusen hat es eine ganze Saison bewiesen. Dortmund hat immer einen hohen Anspruch und die Bayern sowieso. Wer hat für dich bei diesen Top 4 die besten Karten, tatsächlich dieses Jahr Meister zu werden?
Ich glaube, dass es 5 sind. Ich weiß bloß nur die Reihenfolge, wer diesmal deutscher Meister wird oder Zweiter oder Dritter oder Vierter oder Fünfter. Weil ich glaube, dass die gleichen Mannschaften, die letztes Jahr unter den ersten 5 waren, auch dieses Jahr unter den ersten 5 sind.
Das heißt, auch der VfB, der Vizemeister, der momentan so ein bisschen strauchelt.
Was das Ergebnis anbelangt, aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben gestern, stimmt mich ziemlich zuversichtlich.
Es war ein spektakuläres Spiel, dieses 3:3 gegen die Mainzer. Auch das natürlich Thema bei uns in der Runde. Wir sprechen über die Top 4 und auch über den VfB Stuttgart, einer deiner Herzensclubs. Schön, dass du da bist, Armin Fee. Wir besprechen mit folgender Runde. Rund 300 Spiele in ersten und zweiten Liga, zuletzt zwischen den Pforten beim VfL Bochum. Guten Morgen, Andi Lute. Er ist nah dran bei Bayer Leverkusen, war gestern beim Topspiel im Stadion, berichtet für Magenta Sport und Sky Sport News, Cedric Pick. Er sagt, RB kann Meister werden, wenn, dann aber jetzt. Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung. Und immer da, immer gut und immer am lautesten begrüßt unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Ja, klar, dass Stefan diese Begrüßung gefällt und wir haben noch eine Verstärkung, weil es immer eine Verstärkung ist. Wir spielen den Querpass rüber zu Ruth Hofmann mit der Frage der Woche. Guten Morgen.
Dankeschön. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Ja, bis Freitag konnte man noch transferieren und wir haben natürlich auch besonders drauf geschaut, was die Bayern machen nach dieser titellosen Saison. Aber das war relativ überschaubar. Ihre Wunschspieler wie Jonathan Tah oder Xavi Simmons haben sie ja nicht bekommen. Also auf der Zugangsliste waren da Olise, Palinha, Ito. Und sie haben ein paar verkauft, wie zum Beispiel De Ligt oder Masraoui. Aber man kann definitiv sagen, für große Spektakel haben sie nicht gesorgt und die Konkurrenz haben sie auch definitiv nicht leer gekauft. Trotzdem ist Max Eberl eigentlich recht zufrieden. Hören wir mal rein.
Alles andere haben wir im Kader stehen, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind und sehr, sehr glücklich sind. Und einfach das Gefühl haben, den größtmöglichen Erfolg, den wir immer wieder, mit dem wir gemessen werden, versuchen zu erreichen, nämlich jedes Spiel zu gewinnen, um dann die Titel auch wieder nach München zu holen. Die Aufgabe ist groß, die Aufgabe ist schwer, aber der Kader mit dem Trainerstab zusammen, wo eine unfassbar neue Energie in diesen Kader auch reingekommen ist, es fühlt sich gerade alles sehr, sehr gut an.
Wie fühlt sich das für Sie an, liebe Zuschauer? Reicht dieser Bayern-Kader für den großen Gegenschlag? Sagen Sie ja, der Umbruch ist genug, oder sagen Sie nee, da hätte mehr passieren müssen? Das ist also unsere Frage der Woche. Sie kennen die Nummer 01379011011 oder schreiben Sie uns auf X, und dann sind wir sehr gespannt auch auf Ihre Meinung. Dankeschön.
Vielen Dank, Ruth. Und wir starten direkt in die Sendung mit dem, was gestern Abend beim Topspiel passiert ist. Erstmal der ausführliche Blick auf Bayer Leverkusen. Der Meister strauchelt, die Serie ist gerissen. Dabei hatte Leverkusen doch eigentlich das Verlieren verlernt.
Es ist also tatsächlich passiert. Meistermacher Alonso hat mit seiner Mannschaft verloren. Ungläubige Blicke bei den Spielern. Schließlich war es die erste Niederlage in der Bundesliga seit über 15 Monaten. Quasi eine historische Pleite. Und dass Bayer Leverkusen nach einer vermeintlich komfortablen 2:0-Führung unterliegt, das hat es unter Trainer Xavi Alonso überhaupt noch nicht gegeben. In einem mitreißenden Samstagabendspiel schien der Anschlusstreffer der Leipziger nur ein kleiner Wermutstropfen zu sein. Auch der Ausgleich nicht mehr als ein vorübergehendes Ärgernis. Und selbst das 3:2 der Gäste war mit Hinblick auf die Leverkusener Comeback-Qualitäten etwas, was man schon noch ausbügeln würde. Aber dieses eine Mal gelang der späte Lucky Punch nicht. Und weil selbst schriftliche Hilfestellungen nichts mehr ausrichten konnten, ist sie eben zu Ende, die unendlich scheinende Ungeschlagen-Serie. Natürlich, es ist nur eine Niederlage. Aber welche Auswirkungen wird sie haben? Bekommt Leverkusen jetzt einen Knacks?
Ja, und diese Frage geben wir gleich an unseren Experten weiter. Stefan, bekommt Leverkusen jetzt einen Knacks?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Dafür, warum nicht?
Nein, dafür ist einfach die Qualität, die sie haben im Kader, auch in der Breite, die Qualität einfach zu hoch, zu groß. Es musste irgendwann mal passieren. Allerdings war gestern auch ein Gegner da mit Leipzig, die auch sehr viel Potenzial haben. Knackpunkt gestern in dem Spiel war dieses 2:1 mit dem Halbzeitpfiff eigentlich von Campbell. Weil dadurch gab es nochmal so einen Schub in der Kabine dann. Und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit gezeigt. Aber zurück zur Frage, es gibt keinen Knacks bei Leverkusen, weil die Qualität einfach zu hoch ist.
Wir arbeiten die Szenen natürlich gleich auf, auch der Blick auf Leipzig intensiv. Cedric, du warst im Stadion. Leverkusen hat eine Führung verspielt, ja? Hat diesmal nicht geschafft, zurückzukommen. Aber du hast gerade genickt, als Stefan gesagt hat, gibt keinen Knacks. Was macht dich so sicher?
Nein, gibt keinen Knacks. Ja, Stefan hat ja schon alles gesagt. Die Qualität ist noch mal eine bessere als in der letzten Spielzeit in der Breite. Man kann nachlegen. Man hat jetzt die Chance, eine neue Serie zu starten. Nach der Serie ist vor der Serie.
Es wird Musik eingespielt.
Das war es mir absolut wert.
Den Spruch hast du ja auch mitgebracht.
Den habe ich mitgebracht, der war es mir jetzt auch wert. Nein, weil es auch eben einfach mal passieren kann. Und das war es dann auch schon. Also, natürlich wird sie jetzt drauf gestürzt, Leverkusen mit der Niederlage, was passiert jetzt? Die Blätter rauschen und überschlagen sich, die Schlagzeilen sind da, aber letztendlich ist ein Spiel verloren gegangen. Das war's am zweiten Spieltag. Die Saison ist noch blutjung und Leverkusen wird bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen. Diese Niederlage wiegt da nicht schwer.
Es sind trotzdem Themen, die auch im Kopf beginnen. Andi, gegen Gladbach schon am ersten Spieltag ein 2-Tore-Vorsprung aufgebraucht. Dann zwar noch gewonnen in alter Leverkusen-Manier. Jetzt wieder gegen Leipzig. Wann fängt ein Spieler an zu denken, ja, vielleicht kratzt es?
Ja, letztendlich muss man sagen, dass sie offensiv ja immer noch genauso gefährlich sind wie im letzten Jahr. Ja? Also wenn wir sehen, wie sie die Tore rausspielen, das ist das Leverkusen der letzten Spielzeit. Sichtbar ist halt, dass sie viele Gegentore bekommen. Ja? Mhm. 5 Gegentore in den beiden Spielen jetzt. Und ich glaube, da bin ich komplett bei Stefan. Sie sind immer noch ein Titelkandidat. Sie spielen hervorragenden Fußball. Wenn sie diese defensive Thematik in den Griff bekommen, dann haben sie auch wieder die Sicherheit. Und in der Sicherheit, der sie letztes Jahr waren, da haben sie gar nicht viel nachgedacht. Sie haben einfach gespielt. Das hat man gemerkt. Sie waren im Fluss und da denkt man dann gar nicht mehr groß nach.
Aber es gibt ja trotzdem Ansätze zu sagen, vergangenes Jahr, sagt Andi, hatten sie eine gewisse Sicherheit. Guido, wie hast du die Sicherheit jetzt bewertet gegen Leipzig?
Naja, grundsätzlich, ihr sagt alles, es gibt keinen Knacks. Natürlich war das ein Knacks. Also für mich ist da fast schon eine Vorentscheidung in der Meisterfrage. Nein. Also gegen Leipzig kann man grundsätzlich mal verlieren. Die letzten beiden Spiele hat Leverkusen Glück gehabt, auch jeweils 3-2 gegen Leipzig verloren. Aber zur Wahrheit des gestrigen Spiels gehört ja auch, wenn es zur Halbzeit 3-0 steht für Leverkusen, darf sich Leipzig nicht beschweren. Und wie der Kampel, der kann gar nicht köpfen. Also das ist der Kopfballtor köpft. Und der Henrichs kann eigentlich auch nicht flanken. Also da kam zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich verdient. Leverkusen spielt halt immer nach vorne. Das ist eine geile Truppe. Natürlich haben die nach wie vor Selbstbewusstsein. Aber sie haben auch keinen Bock, jeden einzelnen Meter zuzulaufen. Das machen die dann auch nicht mehr. Und wenn du dann so eine Rakete hast wie den Openda, der geht halt ab, der ist fast so schnell wie Stefan früher war. Das kannst du dann schlecht
verteidigen. Wie schnell warst du?
Ich war sehr langsam, also auf die 100 Meter 14,8 oder so. Aber egal. Also ich habe in einem Podcast von Pete Gottschalk vor der Sendung gesagt, übrigens, also vor der heutigen Sendung, dass RB Leipzig dort was holt und dass Leverkusen trotzdem Meister wird. Und ich glaube, so könnte es auch. Armin, du weißt mehr als ich, sag du es.
Es könnte, ich gebe dir recht, es könnte so kommen. Nach dem zweiten Spieltag bist du immer noch nicht weit davon entfernt. Ich wollte Armin eigentlich eine andere Frage stellen, weil er ja Meistertrainer war in Stuttgart 2007. Wie hat sich die Situation von Bayer Leverkusen jetzt verändert, wenn man als Meister mit diesem Anspruch dann auch in eine neue Saison startet und dann halt der Gejagte ist, anstatt der Jäger zu sein?
Das ändert sich natürlich schon, weil jeder natürlich auch den deutschen Meister schlagen will. Und dementsprechend ändert sich im Kopf was. Nur, wenn ich jetzt mir nicht das Ergebnis anschaue, sondern die Art und Weise, wie sie, sage ich mal, nach 5 Minuten am Anfang hat versucht, Leipzig noch zu pressen, aber 40 Minuten lang Fußball gespielt haben. Das war für mich ein Klassenunterschied in der ersten Halbzeit, muss man klar sagen. Und da hätten sie auch höher führen können. Da waren sie eigentlich zu sicher. Ja, darum haben sie den Hampel im Endeffekt auch völlig freigelassen aus der Situation, dass was nie passieren darf. Und da hat man einfach die Klasse gesehen. Und auch in der zweiten Halbzeit, wenn ich 46. Minute war ein Spielzug von Florian Wirtz, den habt ihr wahrscheinlich nicht drin, aber der war genial, den kann nur der Junge spielen. Und die haben schon wirklich außergewöhnliche Spieler. Und es ist natürlich nie gut, wenn man dann im Endeffekt Spiel verliert. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die bis zum Ende um die deutsche Meisterschaft spielen.
Demnach also kein Knacks. Ihr habt die ganzen Szenen angesprochen. Wir wollen sie aufarbeiten. Starten mit dem 1:0 durch Jeremy Frimpong. Jetzt kann man sagen, bei jedem Treffer der einen Mannschaft sind Fehler bei der anderen Mannschaft passiert. Stefan, die Bitte an dich, deine Analyse dieser Szene.
Ja, hier erstmal der ruhige Aufbau von Leverkusen. Jetzt kommt der Blick und der lange Ball von Tah. Und das ist halt der Fehler gewesen von Klostermann, den Ball da hinzuköpfen. Frimpong erkennt das, nimmt sofort das Tempo auf, wo Raum dann halt auch nicht hinterherkommt und macht das Tor. Der entscheidende Fehler war bei dem Kopfball, den musst du anders klären oder vielleicht sogar annehmen, aber nicht in den Raum spielen, wo Frimpong dann drauf lauert. Ja, und so entstand das 1:0.
Du sagtest, Raum kommt nicht hinterher. Wir sprechen gleich mit David Raum diese Szene auch, wie er sie gesehen hat und bewertet hat. Guido, in der Rückwärtsbewegung aus der Leipziger Sicht, wie wäre das, wenn man Klostermann, der natürlich einen Fehler macht, ausklammert, hätte Raum anders stehen müssen oder nicht?
Kann er der Lukas hat den aus der Gefahrenzone in eine noch gefährlichere Zone dann geköpft. Ich glaube, Andreas Lute, du bist der Torwart. Ich glaube, in das kurze Eck darf der nicht reingehen. Der Frimpong macht das geil. Aber wenn ich schon vor dem stehe, dann muss ich den Klappspaten noch richtig ausklappen. Ich glaube, Peter Glasi hat ein geiles Spiel, aber den muss er halten. Du hättest den gehalten.
Ich sage vielmehr, dass Klostermann den Ball sogar aus der Position zum Torwart köpfen kann. Der muss ihn gar nicht wieder querköpfen, sondern er kann ihn einfach weiterleiten. Der Ball geht in den 16er und der Torwart nimmt den Ball auf. Dann passiert die Situation.
Aber muss er ihn halten oder nicht? Guck mal, einen Meter vor ihm. Jetzt.
Ja, er ist so nah drauf, dass nicht mehr viel Platz ist. Schwierig zu sagen.
Klostermann also kann zum Torhüter zurückköpfen. Vielleicht können wir es nochmal sehen, dass wir das bestätigen können, wenn Andi das schon anspricht. Zu Beginn dieser Szene, der lange Ball von Bayer Leverkusen im Spielaufbau.
Ich meine, der Ball ist lang unterwegs, er kann ihn einschätzen und wenn er ihn einfach nur weiterleitet, dann geht der Ball in den 16er und dann passiert nichts.
Ja, und kriegt ja auch keinen Druck in den Zweikampf. Ja, also er geht ja ohne Druck zu dem Kopfball hin. Ich glaube, da wusste er auch sofort, das hätte ich anders klären müssen in dieser Situation. Und ja, aber ja, Fehler passieren, ne?
Kann passieren.
Die Sonne hat ihn auch geblendet.
Bei Guido müssen wir heute die ganze Zeit abwägen. Was ist Witz, was ist Ernst? Aber das ist eine Herausforderung, die wir gerne annehmen. Es gab eine Szene zuvor, bei der Boniface, der Angreifer von Bayer Leverkusen, nach einer Ecke von Sanchez einen Fallrückzieher angesetzt hat und Haidara so getroffen hat, dass Schiedsrichter Jöllenbeck sofort unterbrochen hat. In der Zeitlupe sehen wir beim Runterfallen Haidaras, für die Zartbeseiteten wegschauen bitte, er hat überhaupt keine Kontrolle mehr über seinen Körper, der Kopf knickt zeitlich weg. Und hier, es sieht schmerzhaft aus, die Reaktionen. Wie war es im Stadion, Cedric?
Ja, es sah natürlich auch im Stadion genauso brutal aus wie hier, aber das sage ich auch ganz klar, für mich ist es noch nicht mal eine Karte. Und ich sage auch warum. Man hat im Stadion gut gesehen, der setzt jetzt zum Fallrückzieher an im Strafraum. Also wir haben das von der Pressetribüne aus gesehen, jeder andere im Stadion auch, der daneben stehende Haidara hat es auch gesehen. Natürlich will ich den Ball dann klären, ich lasse das ja nicht billigend durch, dass dann jetzt der Boniface zum Fallrückzieher ansetzt, genau. Aber das mache ich ja nicht mit dem Kopf. Also da gehe ich ja dann nicht mit dem Kopf hin als Spieler. Und wenn du es tust, dann darfst du dich nicht beschweren. Ja, du stellst den Körper rein oder behinderst ihn, das aus dem Gleichgewicht bringen, wie auch immer. Aber du gehst ja nicht mit dem Kopf da rein. Also das hat mich schon so ein bisschen emotionalisiert, die Szene. Weil natürlich erstmal aufgrund dieser Brutalität man sofort sagt, gelb oder sogar rot, runter vom Platz. Aber da gehe ich doch nicht mit dem Kopf in diese Szene. Das ist ja wie wenn ich irgendwo einen Kaffee bestelle, den sofort wegexe und mich dann beschwere, dass ich mir den Rachen verbrenne. Also du gehst dann nicht in diese Gefahr, bringst dich nicht selber da rein.
Also ich gebe dir recht, also er muss schon mit dem Kopf dorthin, aber er muss sich natürlich in der Szene selber schützen, weil er sieht die Situation, er weiß ja eigentlich auch, was Boniface vorhat mit dem Fallrückzieher. Und eigentlich muss er entweder die Schulter hochnehmen oder den Arm mit zum Schutz nehmen und in den Zweikampf reingehen. Ich finde, die gelbe Karte war in Ordnung, rot wäre überzogen gewesen. Das war ja eine Diskussion, wäre das nicht auch rot? Das finde ich nicht, weil Boniface, wie gesagt, sein Gegenspieler hier in der Situation nicht sieht.
Ich finde es halt allgemein schwierig, ja? Weil du siehst in dieser Situation ganz klar, was bewertet wird. Das Ergebnis wird bewertet. Also die Härte, der Fall von ihm, die vielleicht Bewusstlosigkeit wird bewertet und nicht die Aktion selber.
Nicht das Fußballspezifische.
Genau, nicht eigentlich die eigentliche Situation, die bewertet werden wird, die wird nicht bewertet, sondern das Ergebnis und die Härte und diese Emotionen, die dabei. Und damit habe ich immer ein Problem. Weil die eigentliche Situation, die sollte Basis der Entscheidung sein.
Würde aber bedeuten,
ein Fallrückzieher und Boniface sieht den Gegenspieler nicht mal kommen.
Aber wenn das im Mittelfeld passiert und der macht so ein Ding und trifft ihn am Kopf, ist es eine rote Karte, eine klare rote Karte.
Aber das darfst du ja nicht differenzieren.
Ja, aber ich habe noch nie einen gesehen, der im Mittelfeld einen Fallrückzieher
hat. Ja, also, das ist schon klar.
Würde aber demnach bedeuten, was Andi gesagt hatte, je lauter ein Spieler auch bei Vergehen schreit, desto eher wird dann gelb oder auch rot gezückt. Aber für dich wäre es akzeptabel gewesen, rot zu geben?
Natürlich, wenn ich meine, der musste ausgewechselt werden danach. Das kommt ja auch noch dazu. Also der ist ja nicht umsonst runtergegangen. Natürlich hat er versucht, das Tor zu machen. Aber es war schon ziemlich eng. Da ein Fallrückzieher mit dieser
Da bin ich ganz bei dir. Also es sind 83 Spieler drumherum und er macht einen Fallrückzieher. Und du hast wahrscheinlich ein bisschen recht, dann gehst du nicht unbedingt mit dem Kopf hin. Aber der Kopf ist halt, der sitzt direkt auf dem Hals. Das ist schwer dann noch. Also ich hätte auch nicht unbedingt rot sehen wollen, aber es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er rot zückt. Für solche Szenen gab es schon rot. Und auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel, wenn ich mir vorstelle, Marco Rose, gut, der beleidigt halt den vierten Offiziellen von Anfang an. Der redet ein bisschen mit dem Schiri und fliegt vom Platz. Und der Haidara hat eine Gehirnerschütterung, der sitzt jetzt daheim. Und dafür gibt es dann gelb.
Ja, vor allen Dingen, wenn du sagst, mit der Hand hingehen, ne?
Nicht mit der Hand, die Hand schützen, zum Schutz.
Aber ja. Da kann doch auch passieren, dass du mit der Hand hinkommst, dann gibt es nur Elfmeter.
Ja. Ja. Es ist halt schwierig, aber genau das ist ja die Krux. Also Andreas hat es ja super erklärt, die Sache an sich muss bewertet werden und nicht die Auswirkung. Denn natürlich ist tragisch, was da passiert und es hätte durchaus schlimmer kommen können und dann... Wer weiß, was da für Folgen daraus entstehen, wenn jemand wirklich richtig hart am Kopf oder an der Schläfe getroffen wird. Das ist ja völlig klar. Aber der Boniface macht nur eins. Er geht zum Fallrückzieher hin und... Ja, da musst du dann als Abwehrspieler auch irgendwie anders hingehen.
Wir sind froh, dass wir die Szene mit reingenommen haben, dass diese Diskussion hier entstanden ist. Also zweimal hätten wir für Rot plädiert, dreimal für Gelb oder...
Ich habe nicht für Rot plädiert, ich habe gesagt, da kann auch eine rote Karte geben. Das ist immer so eine Grauzone.
Grauzone. Nächste Szene ist keine Grauzone, da müssen wir auch nicht viel bewerten, sondern wir können einfach genießen. Das 2:0 der Leverkusener durch Grimaldo. Will man fast schon sagen, in der 45. Minute typisch Leverkusen. Auch da ein Fehler, es ist Bichiabu. Der reinrutscht und den Ball nicht richtig klären kann. Und dann Terrier wird Grimaldo.
Genial.
2:0 Leverkusen. Wie hast du die Situation gesehen und wie war es im Stadion? Das Gefühl?
Ja, es ist ja
eingetütet. Du hast irgendwie das Gefühl, es wiederholt sich von Woche zu Woche. Die spielen einen Traumfußball, wenn man live dabei ist und dann auch wirklich jedes Spiel sieht. Diese Sicherheit im Passspiel, dieses Kombinationsspiel, auch diese Impulse. Weil, das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob wir die Szene da haben. Vor diesen beiden Toren von Leverkusen gab es die Trinkpause.
Ja.
Und in der Trinkpause hat Xabi Alonso einen Zettel rausgeholt und ist zu jedem Einzelnen gegangen und hat die Botschaft, die auf dem Zettel stand, jedem Einzelnen kommuniziert. Das heißt, er hatte irgendwas gesehen, was offensichtlich zum Erfolg führen kann. Und unmittelbar danach fallen die beiden Tore. Das ist kein Zufall. Das Leverkusen kann, also die Mannschaft, die auf dem Platz steht, kann 1:1 das umsetzen, was der Trainer einfordert, kann reagieren im Spiel, das ist wirklich traumhaft zu sehen. Und natürlich in dieser Euphorie denkst du, da kann jetzt nichts mehr passieren. Oder zumindest relativ wenig, das geht zumindest nicht mehr hoch verloren. So, und der Knackpunkt war, haben wir schon besprochen, das 1:2 vor der Pause, das gab dem Spiel nochmal eine andere Dynamik.
Wir nehmen es direkt rein, das Tor von Kampel vom Ex-Leverkusener, der ja Jahre bei Leverkusen war.
Auch der Vorlagengeber.
Seit der F-Jugend, ja, Henrichs, der Vorlagengeber auch bei Leverkusen. Gewesen. Kampel baut auf. Armin, gerne mit deiner Analyse. Du hast es vorhin angesprochen.
Da schalten sie ab. Also vor allem der Innenverteidiger geht dann nach innen, weil er. Sie sind eigentlich nicht in Unterzahl, aber den haben sie völlig frei stehen lassen. Den haben sie überhaupt nicht kommuniziert, die Abwehrspieler und dementsprechend.
Sind es in deinen Augen nur die Abwehrspieler oder jetzt Sanchez, der bei ihm noch war, bei Kampel außerhalb des Strafraums und dann an der Strafraumgrenze stehen bleibt? Übergibt er richtig oder hätte er mitgehen müssen?
Ja, natürlich ist immer besser, du gehst mit. Aber sie waren immer noch nicht in Unterzahl. Aber den haben sie völlig freistehen lassen. Da haben sie überhaupt nicht miteinander kommuniziert.
So erzählt Kevin.
Ja, und Tapsoba ist ja schon bei ihm und geht wieder weg. Er muss genau an ihm dranbleiben und dann muss der, der im Rücken ist, mit reinrücken und dann lässt du hinten den Raum auf. So funktioniert das eigentlich. Genau. Und er orientiert sich weg und deswegen macht Kampel das Tor.
45+7, erstes Kopfballtor von Kevin Kampel, der nach dem Spiel natürlich bei uns im Interview war.
Wenn du beim amtierenden deutschen Meister gewinnst und die Mannschaft, glaube ich, seit über einem Jahr in der Bundesliga kein Spiel mehr verloren hat und dann in Leverkusen zu gewinnen, ist natürlich extrem besonders. Für mich persönlich, glaube ich, natürlich noch mal ein bisschen mehr, weil ich viele Jahre meines Lebens hier verbracht habe. Ich glaube, insgesamt 16 Jahre meines Lebens. Für mich ein besonderer Verein und deswegen ist schon ein besonderer Abend heute.
Natürlich ein besonderer Abend, weil Leipzig dann aus diesem 0:2 und das, obwohl Marco Rose schon auf der Tribüne saß, dann ein 3:2 gemacht hat. Wir schauen das erste Tor von Openda da an. 2:2, 57. Der Pass kommt. Richtiges Timing, Stefan, beim Pass?
Na, richtiges Timing. Zuerst habe ich gedacht, wow, das könnte auch minimal abseits gewesen sein, war es aber nicht. Und der Pass geht ja eigentlich vom Tor weg. Also sie bauen in der Zentralen auf und jetzt spielt er ihn eigentlich eher in so eine Position,
Šeško, ja,
wo man auch eher nicht zum Abschluss kommt. So, das macht er, trifft ihn durch die Hosenträger.
Und dann sprechen wir Andi über den Torhüter.
Er hat natürlich auch das Tempo, sofort in diesen Vorteil zu kommen, eben, dass er in Ruhe abschließen kann. Ja, ein bisschen glücklich, aber das gehört auch dazu.
Hier sieht es aus, als würde er gar nicht reingehen.
Ja, aus dem spitzen Winkel unheimlich bitter. Also jeder Torhüter, der in der Situation das Gegentor frisst, weiß sofort, scheiße. Ja. Hab ich einen Anteil dran, weil der Winkel ist so spitz, es ist so schwer für einen Stürmer, da vorbeizukommen. Und gerade so die eigene Körperfläche, die soll halt zu sein. Wenn er mir den hier über den Kopf reinmacht, okay, alles okay. Aber durch die Beine dann aus dem spitzen Winkel, das ist ganz bitter. Das weiß er selber, 100%.
Tah hebt den Arm. Auch dann nach dem Tor noch zum Schiedsrichter Jöllenbeck geguckt, so nach dem Motto, das wird doch jetzt gecheckt, weil das war doch Abseits. Hm. Also ich glaube, man ist absichtlich die Sekunde länger stehen geblieben, um eben auf Abseits zu spielen. Plan ist nicht aufgegangen, ich glaube, das war eine Fußspitze.
Da muss man mal wirklich sagen, dass Openda einfach der falsche Gegenspieler ist, um mal auf Abseits zu spielen. Ja? Weil wenn der die Tiefe hat, dann ist es mehr oder weniger egal, wo du den Ball hinspielst, in welchem Winkel, ob vom Tor weg oder zum Tor, er kann ihn ja immer noch erlaufen.
Und mit dem Wissen, dass der VAR ohnehin jedes Tor checkt, darf man ja auch nicht stehen bleiben. Wie war es dann im Stadion beim 2:2 nach 2:0 für Leverkusen? War da die Sicherheit da? Ja, drehen wir sowieso.
Ja, die hast du ja. Mittlerweile hast du die tatsächlich. Nicht nur die Fans auf der Tribüne, die das Zutrauen haben, weil das, glaube ich, schon an die 30 Mal passiert ist in der vergangenen Saison, sondern eben auch die Spieler, die sagen, okay, es gilt mal wieder einen Rückschlag wegzustecken. Aber das hat man ja nicht nur letzte Saison gemacht, sondern auch diese Saison. Wenn wir das Spiel gegen Stuttgart sehen, mit 10 Mann über eine Stunde.
Supercup, ja.
Genau, zweimal in Rückstand und am Ende gewinnt das Ding doch noch. Also du hast dieses Zutrauen und also da hat man schon noch an den Sieg geglaubt.
Zweiter Treffer von Openda zum 3:2 für Leipzig. Wir sprechen wieder mit dem Torhüter, über den Torhüter. Das ist Nusa, Neuzugang, und Openda hier.
Ja, das ist unhaltbar. Wieder durch die Beine, ja?
Diesmal
ja,
unhaltbar gibt es schon mal gar nicht, aber er schießt ihn durch die Beine durch, das ist richtig. Aber die Frage stellt sich ja, ob es Sinn macht, dass man zwei Nummer-1-Torhüter hat. Ne? Also das ist schon die Frage, die man sich stellt.
Das ist eine grundsätzliche Frage. Du siehst halt, Openda
grundsätzliche Frage, weil
wartet auf den Moment, wo sich das Bein öffnet. Und ich sage halt, also Kommunikation zwischen Torwart und Abwehrspieler, das muss halt grundsätzlich eine Absprache sein. Du machst nie deine eigene Körperfläche auf, die Beine sind zu. All das, was du an dem Verteidiger vorbeispielst, da kümmert sich der Torwart drum. Aber er darf niemals durch die Beine. Weil er positioniert sich wieder mittig und kriegt dann in der Gegenbewegung den Ball ins kurze Eck. Das sieht schlecht aus, aber ich sage, der Verteidiger ist in der Verantwortung.
Ist aber auch für dich ein Thema, was Armin gerade angesprochen hat, mit ganz klar formuliert. Gut, Radetzky war nun krank, deswegen gibt es diese Position durch Kova. Aber Trainer Alonso gibt eine 1A und eine 1B-Lösung im Tor raus.
Kann ich grundsätzlich nicht verstehen. Also Lukas Radetzky hat in den letzten Jahren immer konstant seine Leistung gebracht, ja. Auf sehr hohem Niveau, du wirst mit ihm deutscher Meister, hast das ultimative Ziel erreicht und in der darauffolgenden Saison sagst du, du hast eine 1A und 1B-Lösung. Also ich finde, du kannst keinen Spieler schlechter machen, ja, als in dieser Situation. Und ich finde es einfach ein schlechter Zeitpunkt, nach der Meisterschaft jemanden so zu schwächen.
Was könnt ihr dafür sprechen? Warum könnte ein Trainer so etwas machen?
Ja, ich meine, Sie haben ja einen extrem großen Kader und Sie haben ja viel rotiert, auch im letzten Jahr, nicht nur auf der Torhüterposition, sondern im Allgemeinen, in allen Mannschaftsteilen. Und es hat funktioniert und Sie wurden deutscher Meister, Sie wurden Pokalsieger. Warum sollte man das jetzt nicht weiterführen? Aber für mich ist auch Radetzky eigentlich die ganz klare Nummer 1 bei Bayer Leverkusen. Mhm. Aber das jetzt als Thema zu machen oder den Punkt zu nehmen als Grund für diese Niederlage, das wird
zu. Ja, aber rotieren also, ist ja okay, rotieren in der Mannschaft. Das musst du immer.
Nein, beim Torwart bin ich auch der Meinung, dass so eine klare Nummer 1.
Ja,
ich,
aber es hat doch so wunderbar funktioniert. Wir haben zwei Titel geholt, Leverkusen hat zwei Titel geholt in der vergangenen Spielzeit, die Meisterschaft und den Pokal. In der Meisterschaft stand bis auf einmal immer Radetzky im Tor, im Pokal und der Europa League immer Kova. Das war so aufgeteilt.
Das war im Endspiel, glaube ich, oder?
Bitte?
Im Endspiel, glaube ich, nicht, oder war der auch?
Doch, im Endspiel auch, genau. Und das war halt ganz klar aufgeteilt, die beiden verstehen sich auch super, da war jeder fein mit, das war nie großartig Thema. Aber es wird auch dann zum Thema, wenn du als Meister in die Champions League kommst und sagst, ja, ich habe einen Pokaltorhüter und die 1B-Lösung darf dann Champions League spielen und deine 1A-Lösung muss da zuschauen. Ich glaube, beide werden zu ihren Einsätzen kommen und der Konkurrenzkampf ist eben das, wovon Leverkusen auch lebt, wenn man jetzt die Neuzugänge schaut, jede Position ist gleichwertig besetzt. Und wirklich jede Position, egal ob jetzt vorne die 9 oder hinten der Torwart. Und das ist eben Teil der DNA von Bayern 04.
Ich sag halt, die Torhüterposition ist eine Vertrauensposition. Ja? Ja. Also ich weiß nicht, was es mit einem Torhüter macht, wenn du sagst, du bist ständig unter Beobachtung. In der Champions League spielst du nicht, in der Meisterschaft hast du aber mein Vertrauen. Also ich finde, wenn du eine 1A-Lösung hast, dann spielt er auch Champions League und dann spielt er gleichzeitig auch Bundesliga. Das kriegt man ja hin. Also ich meine, wir müssen Manuel Neuer uns anschauen, der spielt jeden Wettbewerb. Und das auf Top-Niveau. Also kriegt ein Lukas Radetzky das auch hin?
Davon ist auszugehen. Wir sind noch nicht am Ende bei diesem Thema bzw. bei diesem Spiel, denn gleich schauen wir auf die Leipziger Seite. RB jetzt seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Tabellenführer der Bundesliga. Wir schalten live zu David Raum. Und bei Leverkusen hat Fernando Caro gesagt, er würde gerne in diesem Jahr, und das ist sein Ziel, die Champions League gewinnen. Wie das gehen soll, gleich bei uns im Stahlwerk Doppelpass nach einer kurzen Unterbrechung. Zurück im Hilton Munich Airport, begleitet von Hajo, von Havel und Band, sitzen wir in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück. Zuallererst mit dem tiefen Blick. Und zwar hinter unseren Sport1-Experten, denn in der Flucht sitzt jemand mit T-Shirts Effe Fan Club. Wenn ich euch mal bitten darf, aufzustehen. Effe, Effe, Effe. Die Frage an dich.
Leute heißt schon Fan Club, oder wie?
Es steht zumindest drauf, ich habe es abgelesen, aber du hast sie doch mitgebracht. Du brauchst ja gar nicht so verdutzt schauen.
Was habe ich mitgebracht?
Die zwei Jungs, oder nicht?
Schön ist aber auch die Phrasenschweine.
Wolltest du jetzt einen Witz machen, oder wie?
Also es wurde gelacht. Es wurde gelacht.
Ja. Mach weiter hier. Ja.
Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Dankeschön. Wir spielen direkt den Querpass zu Ruth zum Formcheck der Champions.
Das ist doch gut. Ich übernehme dann gerne,
ja,
in dem
natürlich.
Moment.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Und wir bleiben nochmal bei Bayer Leverkusen, denn nach der Double-Saison waren natürlich die Spieler im Schaufenster, aber Bayer hat das richtig gut gemacht, hat den Kader wirklich gut zusammengehalten, ihr habt das schon angesprochen, also auf den Positionen gleichwertig besetzt, das ist richtig stark, Xabi Alonso vor allem ja auch behalten und man könnte fast sagen, auch noch stärker gemacht, wenn man auf Garcia auf der 6 blickt, der spanische Mann, also das ist wirklich richtig gut und das ist eine neue Entwicklung, wenn wir uns erinnern an 2002, das war nach der Vize-Saison, da wurden zum Beispiel so Spieler wie Sergio Roberto oder Michael Ballack nach München transferiert. Das hat man jetzt anders gemacht und wirklich seinen Kern und die guten Leute auch halten können. Und auch da ist so ein bisschen der Anspruch größer geworden, wenn wir auf den Leverkusen-Boss blicken, der in einem Podcast Folgendes gesagt hat, Fernando Caro, also ich gehe mal hier in die Richtung. Nächstes Jahr wollen sie dann nämlich die Champions League gewinnen. Champions League, gutes Stichwort, werdet ihr gleich auch noch ansprechen. Da geht es für Leverkusen unter anderem gegen Liverpool, Atletico Madrid, Inter Mailand und diese Aussage, dass man wirklich hier auch nach dem Titel greifen will, ist eine Sache, die für Leverkusen spricht in der ganzen Entwicklung. Also sie haben zwar jetzt nicht gewonnen an diesem Wochenende, aber sie haben nach wie vor einfach eine richtig schlagkräftige Truppe zusammen.
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von unserem Partner HappyBet.
War ein Podcast mit dir, Cedric. Hast du das journalistisch rausgekitzelt oder war es Herrn Caro ein Bedürfnis, diesen Satz zu formulieren?
Ich war Teil des Podcasts, der über 10 Folgen geht. Das stimmt. Nee, aber der Kollege Nils Stratmann hat das aus ihm rausgekitzelt, so ein Stück weit die Aussage, hat gefragt, was ist denn jetzt das Ziel? Weil du hast im Winter gesagt, wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Das haben wir jetzt geschafft. Wie schaut's aus? Was ist das nächste Ziel? Und dann hat er daraufhin gesagt, die Champions League zu gewinnen. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht verwunderlich, denn wenn man als bislang Nicht-Meister sagt, wir wollen es jetzt dieses Jahr packen und wir wollen die Bayern vom Thron stoßen, die es zuvor 11-mal in Folge gewonnen haben, dann guckt ja auch jeder mit großen Augen und sagt, Mensch, was das für eine Aussage. Dann holst du aber die Meisterschaft und holst den Pokal und zeigst, dass es geht. Und es geht genau deswegen, weil du mit diesem Selbstbewusstsein, auch auf die Gefahren hier und da mal anzuecken, dich vorneweg stellst und sagst, wir machen das. Weil wir es können, weil wir es sind, weil wir das Selbstbewusstsein haben, das Selbstverständnis und wir jetzt reif sind für diesen Titel. Und warum nicht auch die Champions League? Jetzt gucken wir da alle mit großen Augen und nächstes Jahr im Mai gucken wir mal, wie sich das dann ausgeht. Fakt ist, du musst den Anspruch haben, wenn du dabei bist, das Ding zu gewinnen. Ich zitiere Jonathan Tah, der sagt, ich trete in keinem Wettbewerb an, um Zweiter zu werden. Da brauche ich gar nicht erst spielen.
Die Einstellung ist nachvollziehbar, die Champions League zu gewinnen, nur vielleicht nicht ganz so einfach, Stefan. Ist es zu hoch gegriffen oder realistisch?
Ja, glaube ich auch nicht, weil sie standen ja in dem Einfinale der Euroleague schon drin. Also das ist ja auch schon mal ein Riesenerfolg gewesen. Jetzt muss der nächste Schritt kommen und sie haben den Kader weiterhin aufgebaut. Von daher ist das nicht ganz weit weg. Wer hätte gedacht im letzten Jahr, dass Dortmund im Finale der Champions League steht. Also Fußball, manchmal gibt es so Dinge und Spiele, die kann man auch nicht wirklich erklären. Aber das, wie gesagt, Fernando Caro hat ja auch was Gutes gesagt. Wir sind kein One-Hit-Wonder. Also wir wollen das jetzt alles bestätigen, nicht nur national, sondern auch international. Und die Qualität hatten wir am Anfang der Sendung, ist auf jeden Fall da.
Als Funktionär so eine Aussage zu tätigen, für dich, Armin, ein Zeichen von Stärke oder würdest du so sagen, na, hätte er besser nicht gesagt?
Nee, absolut von Stärke. Also das ist, wenn man in den Wettbewerb reingeht, dann möchte man den auch gewinnen. Also ich finde es richtig gut, weil sonst kann man ja gleich sagen, ja, jetzt schauen wir mal und dann wird ja alles so schwer und jetzt haben wir da Dreifachbelastung. Das gefällt mir gar nicht. Also mir gefällt solche Aussagen 10-mal besser.
Was traust du Leverkusen zu in also der Königsklasse?
Diese Aussage gefällt mir vor allem viel, viel besser als dieses Gelaber über Max Eber, dass er da vom Stapel gelassen hat vor ein paar Wochen.
Kommen wir noch drauf?
Ja, ja, kommen wir noch. Das macht man nicht. Also das ist nicht Caro Ass, sondern Pik 7 war das in dem Moment. Leverkusen, klar, die können das Ding gewinnen, wenn nicht RB Leipzig noch mitspielen würde. Weil jetzt durch diesen Sieg, glaube ich, ist ganz Leipzig elektrisiert. Auch ich bin auf einer Wolke 7 hergeschwebt.
Super Überleitung. Denn Leipzig ist unser nächstes Thema. Die reden da auch ein Wörtchen mit Sicherheit auch in der Sache um die Meisterschaft. Aber gleich natürlich ganz großes Thema bei uns, das, was vor wenigen Tagen passiert ist. Die Auslosung der Champions League, der neue Modus, den wir uns auch gleich erklären lassen und tun das in dieser Runde von einem ausgesuchten der Experten. nach einer kurzen Unterbrechung von mir, wenigen ne? Sekunden. Nett von dir? Das sehen wir noch.
Ich flieg selber nicht durch.
Wie versprochen, nach nur wenigen Sekunden zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Armin hat noch eingeworfen. Nett von mir. Warum nicht? Warum nicht
Nein,
von dir?
Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, über die Sendung, was denn auch kommen könnte. Das ist natürlich die Auslosung der Champions League. Dann habe ich gesagt, ja, schön, dass ich hier bin, weil dann kann man vielleicht mal einer erklären, wie das funktioniert.
Ja, wer kann, wer möchte? Ist nicht einfach, aber auch nicht zu kompliziert, Nein, Stefan.
Es gibt halt eine Tabelle, wo jede Mannschaft 4 Heimspiele hat, 4 Auswärtsspiele gegen verschiedene Gegner. Nicht so wie in den Gruppenphasen mit den Vierergruppen mit Hin und Rück gegen denselben Gegner. Die ersten 8, die sich durchsetzen, sind direkt qualifiziert für das Achtelfinale Champions League. Dann von 9 bis 24 spielen Playoff für die Qualifikation für das Achtelfinale nochmal gegeneinander. Die anderen sind raus, relativ einfach zu erklären.
Gibt keinen Abstieg mehr?
Muss nicht klatschen, nein.
Das ist Expertenarbeit.
Vorteil einfach für die ersten 8, die eben diesen Druck des Playoffs nicht mehr haben oder nicht haben. Und diese Mehrbelastung der 2 Spiele, weil da ist denn schon Druck drauf, sich überhaupt fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Ich denke, dass wir unterm Strich alle sehr gute Chancen haben mit unseren Mannschaften, deutschen Mannschaften. Zumindest also sich direkt zu qualifizieren auf jeden Fall, aber auch durch die Playoff vielleicht noch ins Achtelfinale zu kommen.
Es gibt keine Absteiger mehr in die Europa League, das ist auch neu. Genau. Ja. Es gibt viele Vorteile. Stefan hat das auch unterstrichen in seiner Online-These, die wir gerade einblenden.
Finde ich auch. Also du hast natürlich eine extreme Spannung, als du die Gegner dann bekommen hast, gegen wen unsere Mannschaften jetzt auch spielen. Paris hat mit die schwierigsten Gegner, muss man dazu sagen. Aber wenn du diesen Titel gewinnen willst, dann musst du gegen jeden bestehen, egal ob auswärts oder eben oder in deinen Heimspielen. Ich finde das mega spannend. Oft war es ja so mit den Vierergruppen, am 3., 4. Spieltag war schon klar, oh, wir können nur noch den Sprung in die Euroleague, die ja jetzt wegfällt, schaffen. Und dann wurde so ein bisschen taktisch Fußball gespielt. Das ist hier nicht der Fall, sondern hier musst du wirklich wahrscheinlich bis zum Ende hin ein hohes Risiko machen.
Ich glaube halt, dass die Großen auch noch mehr geschützt werden, weil ich glaube, als großer Verein wirst du nicht 25. Weil das müsste eigentlich dann werden. Ich glaube, dass die noch mehr geschützt sind, weil es kann natürlich auch mal die Hammergruppe letztes Jahr, wo sich Dortmund ja durchgesetzt hat. Wenn du 4 solche Mannschaften hast, fallen natürlich dann auch 2 raus. Das passiert, glaube ich, in der Form nimmer. Also ich bin auch bin gespannt ich glaube, das ist kein schlechter Modus.
Du sprichst aber auch von Risiko in deiner These. Was meinst du mit Risiko?
Na, dass wenn du zu den letzten Spieltagen hingehst, ich nehme jetzt mal den letzten oder vorletzten Spieltag, dass du in deinem Spiel einfach, wenn du in der Tabelle eben noch nicht sicher bist, in den Playoffs oder eben direkt zu qualifiziert zu sein, dass du schon Risiko gehen musst und nicht sagen kannst, uns reicht ein Punkt hier oder ein taktisches Spiel wird das, sondern wir brauchen den Sieg, wir brauchen auch noch die Tore, Anzahl der Tore und dementsprechend wirst du dein Risiko erhöhen müssen. Das ist für die Spannung hervorragend, von daher ja, können wir uns, glaube ich, auf diesen Modus wirklich freuen.
Es gibt ja immer Pros und Kontras, es gibt ja auch viele, die sagen, die UEFA bläst wieder was auf, 36 Mannschaften, höhere Belastung, was überwiegt beim Spieler?
Es sind ja so oder so schon viele Spiele, ja, und der Modus ändert jetzt nicht viel. Ich bin auch eher positiv eingestellt für den Zuschauer halt auch. Der Blick auf eine Tabelle, das ist eigentlich das, was wir kennen. Ja. Direkt zu sehen, wie stehen die Mannschaften, wie sind sie drauf. Und für den Spieler an sich ist es eigentlich keine Veränderung. Ja. Wir haben ein bisschen mehr Abwechslung, dass du 4 verschiedene Mannschaften hast, nicht mehr dieses Gereise hin und rück. Grundsätzlich...
Du hast 4 Heimspiele.
4 Heimspiele, ja. Ja, klar. Aber letztendlich bin ich eher positiv eingestellt und freue mich eigentlich auf den Modus.
Wo siehst du Vor- und wo Nachteile am neuen Modus,
Guido? Diese Tabelle, die passt ja gar nicht mehr in den Kicker rein. Das ist ja so eine lange Latte.
Du musst auf sport1.de klicken, da wird alles dargestellt.
Armin, du hast vollkommen recht. Du brauchst ja mittlerweile Abitur, um das alles zu untersteigen. Wobei noch komplizierter, ich weiß heute noch nicht, was diese Nations League soll. Ich blicke überhaupt nicht durch. Aber Stefan, du hast recht. Ich habe deine Kolumne, habe ich mir mal reingezogen. Du hast mit deinen Argumenten sehr recht. Aber ich trauere immer noch dem Europapokal der Landesmeister nach. Bayern in roten Trikots, Real Madrid in weißen. Es wurde mittwochs gespielt. Bei uns gab es Daim Lambrusco. Ich durfte dann am Korken lutschen von der Mama. Das waren noch Zeiten. Gerd Müller. Ah. Es gibt ja in dem Modus, gibt es ja immer Veränderungen. Wir haben zum Beispiel 99 mussten wir erstmal, oder 98 war das, erstmal auch uns qualifizieren für die Champions League. Also hatten da schon zwei Entscheidungsspiele. Dann sind wir in die Gruppenphase rein. Dann gab es nochmal eine Gruppenphase. Nach der ersten gab es noch eine zweite Gruppenphase. Also da sind sie aber zurückgerudert und haben gesagt, nee, das ist jetzt nicht so attraktiv für die Zuschauer. Und seitdem haben wir diesen einen Modus, der jetzt über Jahrzehnte gespielt wurde. Aber ich finde nochmal, diesen Modus, auch wenn du dem Alten nachtrauerst, ich weiß nicht, was du noch alles nachtrauerst in deinem Leben, aber ich finde das gut, dass da mal eine Veränderung ist.
Wobei, also, ich tue mir immer schwer mit der Champions League. Also wenn 5 deutsche Mannschaften mitspielen, 5 italienische, 4 aus England, Champions League ist immer, Champion ist normalerweise
die Champion, Meister.
Ne? Ja, normalerweise. Ja, ist immer. Weil irgendwann, man muss ja schon aufpassen, weil irgendwann wird halt der 15. der Bundesliga auch noch europäisch spielen und da hört es dann irgendwann noch auf. Ne?
Chancen für den VfL.
In der Form wird es auch so schwer.
Das ist wohl so. Aber es ist ein gutes Stichwort. VfL Bochum, Andreas Lute. Ruth Hofmann, Torhüter-Ranking, das ist dein Thema.
Ganz genau. Und die Überleitung nehme ich direkt auf und sage, bevor wir auf unser Weiße Weste-Ranking kommen, schauen wir erstmal auf die schönen Bilder von Andi Lute beim VfL Bochum, als er verabschiedet wurde an diesem Wochenende beim Heimspiel nach 172 Pflichtspielen für den VfL. Hat er in der Jugend dort schon begonnen, seinen ersten Profivertrag unterschrieben und dort auch die Karriere beendet, also dieser Abschied gebührend natürlich. Kannst du gerne später selbst auch noch was dazu sagen. Und wenn wir bei unserem Weiße Weste Ranking sind, das ja bedeutet, wie viele zu Null Spiele, haben wir auch mal nachgeschaut, wie viele zu Null Spiele du in deiner Karriere so hingelegt hast. Und da haben wir gesehen, 18 Mal zu Null in der Bundesliga und 55 Mal zu Null in der zweiten Liga in 187 Spielen. Das ist beachtlich. Wir sind in der aktuellen Phase. Und da sehen wir, das ist noch ein bisschen überschaubarer, das sind 2 weiße Westen bei Gregor Kobel, aber immerhin bei beiden Spielen. Also er führt ganz klar dieses Ranking im Moment an. Trotzdem, der BVB wird auch noch Thema sein, sie wollen natürlich vorne auch noch mehr Tore machen. Wir fassen zusammen, 8 weiße Westen im August, gibt 400 Euro ins Phrasenschwein, da freuen wir uns sehr drüber. Und jetzt bitteschön zurück in die Runde.
Und das machen wir direkt mit Borussia Dortmund. Gestern 0-0 gegen Bremen, am ersten Spieltag 2-0 gegen Frankfurt. Die Offensive drückt so ein bisschen, nachdem man einige Stürmer, einige klare Nummer 9 abgegeben hat. Mit Allaire, mit Füllkrug, auch Moukoko ist nicht mehr da. Und der Top-Transfer Guirassy, der ist noch nicht wieder fit. Stefan, wie bewertest du die Lage im Sturm bei Borussia Dortmund? Hat man da?
Ja, angespannt, überhaupt keine Frage. Sie haben ja im ersten Spiel versucht, mit Adeyemi da vorne zu spielen, im zweiten jetzt mit Bayer. Und das ist ja nicht wirklich deren Position. Die kommen eher so aus diesen Halbräumen, ein bisschen eigentlich im Rücken einer echten Neun. Das mit Guirassy tut denen natürlich weh, dass er verletzt ist. Kommt, glaube ich, wenn alles normal läuft, im Oktober zurück. Aber das tut weh. Und jetzt ist aber Sahin gefordert, eben da eine richtige Lösung zu finden. Das hat gegen Bremen mit Bayer vorne nicht funktioniert. Ich glaube, das haben sie erkannt und werden jetzt in der Länderspielpause auch daran arbeiten müssen.
Aber wie ist da die Aufgabe des Trainers, dass man sagt, so, wir haben Guirassy als klare Nummer 9 geholt, der kommt aber erst im Oktober. Ich implementiere jetzt das System mit einem klaren Stürmer, habe zwar keinen, der diese Position bekleidet. Oder sagt man, bis Guirassy zurückkommt, lasse ich mit einem anderen System spielen und stelle dann erst um.
Ich glaube, das macht er ja jetzt schon. Also ich glaube, dass es ein anderes Spiel wird, wenn Guirassy kommt. Ich glaube, genau den brauchen sie, den Stürmer, wie der Stefan gerade sagt. Ja, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, vorne anzuspielen, der die Bälle auch halten kann, der sie drehen kann, der die anderen wieder, Spieler wieder einsetzt, wo sie doch auch Schnelligkeit haben mit Ademi und so weiter. Ja, das wird ein anderes Fußballspiel. Momentan muss er da improvisieren. Ja, du hast da keinen Spieler mehr in der Form. Ja. Haben sie mit Haller in der besten Zeit, war natürlich auch der Spieler, der das Zentrale die Bälle hat annehmen können. Oder Füllkrug, auch eher ein Spieler, der das Spiel so gespielt hat, wie sie es brauchen. Da muss er improvisieren, aber wenn Guirassy kommt, glaube ich, wird es ein anderes Spiel von Borussia Dortmund. Da können sie ihre Stärken noch wesentlich besser einsetzen.
Sprechen wir dann über eine gesamtstarke Offensive oder doch über einen Fehler in der Kaderstruktur, wenn es dann nur einen Neuner gibt, Guido?
So viel Fehler hat Dortmund, glaube ich, diesmal nicht gemacht. Die haben schon einen geilen Kader zusammen, was mir Nuri Sahin gefällt. Der ist jung an Jahren, aber der sagt schon, was Sache ist. Also der legt den Finger in die Wunde, hat gestern nicht rumgeeiert, da ein Punkt in Bremen ist ehrenwert. Das hat er, nee, das war gar nichts. Wir haben langsam gespielt, wir haben 17 Mal einen Ball hin und her quer gespielt. Das ist nicht Borussia Dortmund, was ich sehen will. Also der gefällt mir sehr gut.
Und Guirassy, natürlich gibt er dir, der gibt dir unheimlich viel. Der hat alles, wie der Armin gerade sagt, der gibt dir Tiefe, den kannst du als Wandspieler einsetzen, der kommt auch mal an einem vorbei. Aber er ist halt öfter auch mal verletzt. Und das gehört auch zu einem Weltklasse-Spieler, zu einer Weltklasse-Karriere, dass man über Jahre hinweg eben einsatzfähig ist. Ja? Ich wüsste nicht, warst du jemals verletzt? Jetzt vielleicht, aber früher nie. Und das ist bei ihm so ein bisschen das Problem. Ich glaube, hat er so ein Kreuzbandriss. Ich wünsche dem alles, alles Gute. Möge er gesund bleiben. Da gibt es ja auch ein paar Spieler in der Bundesliga, auch in Leipzig. Da sagst du, das Einzige, was problematisch bei denen ist, ist der Körper. Macht er mit.
Wenn man als Verein mit einem Neuner in eine Bundesliga-Saison geht, der dann verletzt ist und man hohe Ansprüche formuliert hat und Brügge, Glasgow und dann Real Madrid die ersten drei Gegner in der Champions League sind, man weiß, Guirassy kommt im Oktober zurück. Wie kommt das bei so einem, bei einem Spieler an, bei einem Mitspieler möglicherweise? Hätte man sich da was gewünscht oder sagst du auch, ja, wir vertrauen den anderen?
Letztendlich musst du mit dem Kader klarkommen, der halt zur Verfügung steht. Aber es ist halt, wenn gerade der Schlüsselspieler ausfällt, dann tut das einer Mannschaft weh. Ich meine, alle Spieler bei Borussia Dortmund werden sich auf ihn gefreut haben. Ja, und dann gehen die in die Saison, er ist nicht einsatzfähig und sie wissen ganz genau, dass sie es schwächt. Ja, aber ich glaube schon, dass im Kader von Borussia Dortmund genügend Spieler da sind, die das in der Summe dann auffangen können. Was mir fehlt bei Borussia Dortmund, ist halt diese klare 9 als Backup. Ja, mhm. Der FC Bayern hatte Choupo-Moting mal eine Zeit lang als Backup. Der erste Stürmer fällt aus und du kannst dann nachschießen mit einem ähnlichen Spielertypen. Das haben sie halt nicht.
Das wird eine schwierige Herausforderung, aber Real Madrid kommt am 22. Oktober. Vielleicht ist Guirassy bis dahin wieder fit bzw. in der Lage, Tore zu schießen für Borussia Dortmund. Das, was Borussia Dortmund vorne hat, nämlich ein Problem, vielleicht ein strukturelles Problem, hat der FC Bayern möglicherweise in der Defensive. Da wird schon geraunt im Publikum, aber wir fragen, wie sattelfest diese Defensive ist, wie diese Transferperiode von Max Eberl zu bewerten ist und ob man es tatsächlich so sehen kann wie er selbst.
Wir sind glücklich mit dem Kader, den wir haben. Natürlich überlegt man, aber wir sind extrem glücklich mit dem Kader, den wir haben.
Wir sind gleich zurück mit diesem Thema und fragen uns, warum das Imperium nicht wie gewohnt zurückgeschossen hat. Außerdem schalten wir live zum Leipziger David Raum nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Zurück im Munich Airport Hilton, begleitet von Ayo von Adel und Band beim Stahlwerk Doppelpass. Kurz mit einem Hinweis, auch in eigener Sache, am 16. September, also Montag, morgen in 2 Wochen, startet unser neues Format Exathlon. Sie sind herzlich willkommen einzuschalten, Montag bis Freitag immer zur Primetime, 20.15 Uhr in der Karibik, treten Teams gegeneinander an, machen sportliche Challenges und werden mental und auch körperlich an ihre Grenzen geführt. Ist mit Sicherheit auch etwas für Sie. Ich freue mich, wenn Sie da dabei sein werden. Ebenfalls werden wir über die Bayern jetzt sprechen, denn die Bayern haben natürlich immer allerhöchste Ansprüche, wollen nach dieser titellosen Saison wieder oben angreifen, wollen Meister werden, Pokalsieger sowieso und im besten Fall auch ins neue Finale der Horn.
Des Rekordmeisters neue Kleider. Das Outfit ist tatsächlich neu, aber die Models sind mehr oder weniger die alten. Denn die Transferperiode des FC Bayern war ziemlich unspektakulär. Vielleicht ein bisschen zu unspektakulär für ein Team, das in der Hackordnung der Bundesliga wieder Position 1 einnehmen und seine Trophäenschränke füllen will.
Wir sind glücklich mit dem Kader, den wir haben. Natürlich überlegt man, aber wir sind extrem glücklich mit dem Kader, den wir haben.
Mit Olise und Palinha hat man 2 Unterschiedsspieler verpflichtet. Olise soll die Offensive weiter verstärken, Palinha das defensive Mittelfeld wieder sattelfest machen. Der 3. Unterschiedsspieler kommt nicht. Xavi Simons, schwer umworben, bleibt in Leipzig. Bedeutet, Bayern bekommt auch in der Bundesliga längst nicht mehr jeden Wunschkandidaten.
Wenn ich so ein paar Dinge mal ausblende, die drumherum passiert sind, macht das immer Spaß, einen Kader zu bauen.
Eigentlich hat Eberl den Kader eher auf als abgebaut. Leon Goretzka hat seinen Koffer trotz deutlicher Aufforderung, den Verein zu verlassen, nicht gepackt. Auch Coman und Davies bleiben und so richtig gut verkaufen ließ sich am Ende eigentlich nur De Ligt. Bayern trennt sich damit vom vermeintlich besten Abwehrspieler der letzten Saison.
und das ist nicht einfach. Ich beschreibe es immer gern wie ein Orchester, was zusammengestellt wird. Und wenn die Flöte falsch spielt, dann ist das ganze Orchester, Entschuldigung, für ein A...
Deutliche Misstöne sind in der Abwehr zu hören. Kim und Upamecano haben ihre alte Formkrise mit in die neue Saison genommen. Und da Neuzugang Ito und Rückkehrer Stanisic jetzt auch noch verletzt sind, bleibt die Defensive eine Baustelle. Stand jetzt wirkt die Abwehrkette der Bayern noch anfälliger als letzte Saison.
Alles andere haben wir im Kader stehen, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind und sehr, sehr glücklich sind.
Aber vielleicht hätte Bayern Jonathan Tah doch gut gebrauchen können. Oder sogar Mats Hummels als Sofortnothilfe. Jetzt kann man nur noch auf die Kernkompetenz von Vincent Kompany hoffen. Der Ex-Innenverteidiger muss dringend eine solide Abwehrkette schmieden.
Es fühlt sich gerade alles sehr, sehr gut an.
Max Eberl lässt also auf seinen Kader nichts kommen. Trotzdem stellt sich nach dieser Transferperiode die Frage, wem gefällt der Bayern-Kader genauso gut wie Max Eberl?
Und da die Hände schon zum Klatschen oben sind und wir in einer Demokratie leben, die Frage direkt an Sie hier im Publikum. Wem von Ihnen gefällt denn der Kader genauso gut wie Max Eberl? Bitte um Handzeichen. Wir haben ja viele Bayern-Fans da. Ich sehe hier keine Hand. Ich sehe hier eine, zwei. Zwei im Publikum. Das ist ja nicht mal 1%. Wie sieht's hier in der Runde aus? Cedric, du hast gerade kurz auf den Boden geguckt.
Ja, also die Botschaft, die Max Eberl sendet, die muss er senden, würde ich in seiner Position auch tun. Und es gibt ja so Leitdinge fürs Leben. Wenn du dir ein und selbe Sache ständig sagst, dann glaubst du es auch irgendwann. Und dann gefällt dir auch irgendwann dieser Kader. Also, ganz kurz und knapp, Bayern ist letzte Saison titellos geblieben aufgrund der anfälligen Defensive und nicht aufgrund der Offensive. Und an diesem Problemkernpunkt hat man wenig verändert, bis gar nichts, hat den stärksten Innenverteidiger, wir haben es im Bericht gesehen, mit De Ligt abgegeben und hat mit Kim und Upamecano zwei, die fast ständig spielen müssen, die ständig fehleranfällig auch sind und das wird sich auch in dieser Saison nicht ändern. Und deswegen glaube ich, wird es auch diese Saison, DFB-Pokal ist mal so ein eigenes Thema, titellos ausgehen für die Bayern und deswegen werden wir auch den Trainer in einem Jahr nicht mehr sehen.
Wow, das ist ein Statement. Muss dir nur ins Gesicht schauen, dein Gesicht hat reagiert. Sag uns, warum und auf was.
Ich finde den Kader gut. Jetzt nicht außergewöhnlich gut, aber er ist gut aufgestellt, finde ich. Mit Palinha und mit Olise haben sie schon wirklich sehr gut zugeschlagen auf dem Transfermarkt. 45 Gegentore im letzten Jahr in der Saison spricht eine deutliche Sprache. Da gehst du normal. Wenn du richtig gefestigt und stark bist, spielst du zwei Spielzeiten, um auf 45 zu kommen. Das war eine Baustelle und das war auch ein Riesenproblem vom FC Bayern München, überhaupt keine Frage. Ich bin aber ein Freund davon, wenn du einen Kim hast oder auch einen Upamecano, die jetzt nicht gut in die Saison reingekommen sind, Fehler gemacht haben, individuelle Fehler, die auch bestraft wurden. Zum Glück haben sie 3-2 gewonnen.
In Wolfsburg,
aus Bayern-Sicht, genau. Aber das müssen sie natürlich abstellen. Freund bin ich davon, dass ein neuer Trainer kommt, den auch dieses Vertrauen ausspricht. Also nicht mehr diese Rotation, wie im letzten Jahr war oft. De Ligt hat gespielt, dann saß er wieder auf der Bank, dann durfte Kim spielen, dann saß aber auf einmal Kim wieder auf der Bank. Also die haben ja nie diese Sicherheit gespürt. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig. Das erste Spiel war, wie gesagt, mit Fehlern behaftet, aber du musst jetzt an diesen beiden auch festhalten und denen weiterhin dieses Vertrauen auch aussprechen. Die Wahrheit ist aber im Fußball auch, es ist nicht nur der Spieler und der Spieler in der Innenverteidigung, sondern da gehört auch eine Sechs oder eine Doppelsechs dazu, die auch stabil sein muss. Und ich glaube, da haben sie sehr, sehr gut eingekauft mit Palinha, der mit Sicherheit heute Abend auch spielen wird und da noch mal mehr Stabilität reinbringen wird. Und ansonsten, ich glaube, dass den Bayern das eher ein bisschen wehtut, dass sie Goretzka nicht wegbekommen haben oder auch ein Coman. Das war ja bis kurz vor Schluss eigentlich so, dass das eigentlich klar war, aber es hat nicht geklappt. Das kann eine Baustelle sein für die nächsten Monate.
Aber Sie haben natürlich, muss man sagen, mit Stanisic ja noch jemand zurückgeholt, der auch Innenverteidiger spielen kann. Genau. Sie haben mit Ito
einen
sehr guten Innenverteidiger auch noch, die leider jetzt blöd gelaufen ist, beide verletzt sind. Also da sind sie, glaube ich, trotzdem noch ordentlich aufgestellt. Andererseits bin ich mir auch sicher, dass der Umbruch wesentlich größer ausgefallen wäre, wenn sie einige Spieler wegbekommen hätten, ja, wie Coman jetzt oder Gnabry war ja auch ein Thema.
Auch Davies war ein Thema.
Davies natürlich, geht. Klar, jetzt läuft der Vertrag nächstes Jahr aus. Dann bekommen sie auch keine Ablöse mehr. Ich glaube, er hat schon was anderes vorgehabt. Nur eins ist auch klar, bei diesen Gehältern, die Bayern jetzt bezahlt hat, dann ist es schwer, einen Verein zu finden, der dementsprechend auch das Gleiche bezahlt. Selbst bei ganz großen Clubs in England bezahlt nicht jeder 20 Millionen.
Die Verträge hat dann nicht Eberl ausgehandelt,
nein,
sondern es wurde davor
mit Kahn und mit Salihamidzic. Ja. Also,
muss er da eine Suppe auslöffeln, die er sich nicht eingebrockt
das
hat?
Das weiß ich nicht, aber es ist ja Fakt, dass sehr viel Geld ausgegeben wurde für diese Spieler, die wirklich, und das ist dann schwierig, jemand zu finden, der die Spieler nimmt und das gleiche Gehalt bezahlt oder wenn noch mehr.
Die haben 2020 die Champions League gewonnen, was natürlich die Verträge nicht günstiger gemacht hat. Ja? Aber wie geht man dann in der Führungsposition, du hattest eine in verschiedenen Vereinen, mit solchen Spielern um, wenn man weiß, sie werden vom Trainer aktuell sportlich nicht zwingend benötigt, verdienen sehr, sehr viel Geld. Muss man dann klarer mit ihnen sprechen oder muss man am Ende akzeptieren, dass sie halt bleiben, obwohl sie sportlich gerade nicht gebraucht werden?
Ich meine, es sind ja alle Spieler, die auch schon bewiesen haben, dass sie es wirklich können. Also mal Coman ist ja ein überragender Spieler, wenn er nicht ständig verletzt wäre. Oder Gnabry, der auch ständig verletzt ist, wäre ja auch noch ein überragender Spieler. Man muss schauen, dass man, wenn das so ist, dass sie nicht weg wollen, dass man es wieder an ihre Leistungsfähigkeit, an die höchste Leistungsfähigkeit heranführt. Dann hast du natürlich die Spieler wieder, die wirklich schon mal gezeigt haben. Und ich glaube natürlich, dass die Chance auch da ist, weil auch diese Spieler natürlich bei allen Erfolgen, die sie gehabt haben, das auch wieder zeigen wollen, wenn jetzt schon jeder sagt, eigentlich müssten die weg und so weiter. Also du hast schon eine Chance, daran zu arbeiten. Und darauf sollst du dich auch konzentrieren.
Man hat aber jetzt für diese Flügelposition, die du genannt hast, Olise noch dazugeholt. Er hat da, wo man gut besetzt war, ohnehin gut besetzt war, nochmal nachgelegt. Guido, du kennst Max Eberl aus seiner Leipziger Zeit natürlich auch ganz gut. Wie wirkt er denn auf dich?
Also ich hatte zu ihm ein wunderbares Verhältnis. Wir haben auch private Dinge gesprochen. Also ich kann wirklich nichts Böses über ihn sagen. Ich glaube, dass er ein Typ ist, der geradeaus ist.
Ja.
Ich finde es allerletzte, dass manche behauptet haben, er hätte da irgendwie eine Show gespielt, als er gesagt hat, er kann nicht mehr. Ich finde es auch eine Sauerei, dass manche wiederum behaupten, er hätte Leipzig nur benutzt als Sprungbrett zu den Bayern, weil die Tür zu Bayern, die ging auf einmal auf. Da hätten wir auch nie gedacht, dass sie mal aufgeht. Also ich finde, er ist ein guter Typ, ein guter, ein berechenbarer Typ, ein guter Charakter und er hat das auch nicht verdient, was wie über ihn gesprochen wird, was der Herr, der offensichtlich die Meisterschaft von 1,20 Meter auf 1,90 Meter gewachsen ist, da über Max Eberl verlauten lassen hat und alles stürzt sich drauf, war nicht in Ordnung. Die Bayern haben einen geilen Kader, Vincent Kompany wird die zum Laufen bringen und ich glaube, sie haben ein ganz, ganz großes Problem schon seit Jahren, dass eben diese vielen PS nicht auf den Platz kamen, weil ständig einer in der Garage stand. Also wie viel Muskelverletzung Bayern München hat, das geht auf keine Kuhhaut. Wenn Ralf Rangnick Trainer geworden wäre, der hätte die alle erstmal entlassen. Ich will denen nicht zu nahe treten, den Physios, den Ärzten, aber irgendwas lief da nicht rund. Und wenn die alle fit sind, wenn die alle nach vorne und nach hinten laufen, Eva, du sagst gerade, ist nicht nur ein Abwehrproblem, sondern die Sechser, die Stürmer, dass die Abstände stimmen, wurde mir mal gesagt, ich habe ja die A-Lizenz gemacht. Ich habe nur eine Frauenmannschaft trainiert, aber immerhin. Wenn das alles stimmt, die Kraft ist da, die Qualität ist da, da werden die ganz oben mitspielen. Natürlich nicht deutscher Meister.
Müssen wir kurz ein. Das dicke Ende kommt zum Schluss. Du meintest natürlich mit der Aussage 1,20, 1,90, Fernando Caro. Haben wir gleich die Frage, wie Max Eberl gerade auf dich wirkt, bitte ich dich gleich nochmal zu beantworten, wenn wir hören, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz gesprochen hat über ein Thema, über das er eigentlich gar nicht sprechen wollte.
Ich habe eigentlich mir geschworen, ich möchte mich gar nicht erklären müssen, was da passiert und was da passiert oder nicht passiert ist. Aber am langen Ende, wenn du natürlich dauernd irgendwie gefühlt durch den Kakao gezogen wirst, wenn du dauernd irgendwie in ein Licht geschoben wirst, was bei Verhandlungen für mich, was ich immer gesagt habe, hinter verschlossenen Türen zu passieren hat, dann ist das so, dass Leverkusen uns vor 3,5 Wochen eine Deadline gesetzt hat, gesagt hat, hört zu, bis dahin müsst ihr diese Summe zahlen. Und ich habe Simon Rolfes schriftlich gesagt, Simon, danke für die Deadline, danke für den Betrag, den du uns genannt hast. Wir können beides nicht erfüllen und damit sind die Verhandlungen beendet. Das war vor 3,5 Wochen. Und das ist die wahre Geschichte, die hinter diesem Transfer steht. Natürlich habe ich jetzt nochmal nachgefragt, falls wir einen Verkauf hätten und nochmal Geld zur Verfügung hätten, ob wir es dann tun könnten. Sie hören den ganzen Konjunktiv dabei. Nein, ist man nicht und dann ist das auch in Ordnung.
Wie wirkt er auf dich?
Ja, also wie gesagt, ich bin da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Ich mag ihn. Ich habe ihn kennengelernt als Menschen und als Typen. Der hat auch private Dinge erzählt, die ich natürlich ja nicht erzähle. Ich zweifle 0,0 an ihm und wie er das so sagt. Und ich finde es eher von Bayer Leverkusen sehr schäbig, wenn sie da ständig erzählen, was Bayern da alles falsch macht in irgendwelchen Transferverhandlungen. By the way, hätte ich Tah sowieso nicht geholt. Was soll das denn? Den Upamecano kriegen wir hin, Ewe, wir beide. Den nehmen wir mal mit ins P1, da ist der fit.
Fragt sich nur, ob auch auf dem Platz, Guido, aus Leverkusener Sicht, du hast jetzt Leverkusen ein bisschen angegriffen, du repräsentierst auch ein bisschen die Leverkusener Seite. Wie lief der Transfer ab und wie bewertest du auch die Aussage von Caro, er halte von Max Eberl nichts, absolut nichts?
Ja, mein Gott, also das sind Dinge, die werden gesagt in dem Geschäft schon seit über 10 Jahren und ich halte von ihm nichts. Das ist jetzt keine schlimme Beleidigung. Und nee? Er hat, nee, finde ich nicht. Und er hat es ja da auch nochmal revidiert, hat gesagt, ja, ne, hat es da nochmal entsprechend eingeordnet und damit war es das auch. Also man muss doch nicht immer alles auf die Goldwaage, diese Aufgeregtheit immer bei jedem Mist. Also einfach mal ein bisschen entspannt bleiben und wenn dann alles glatt läuft, dann vermissen wir wieder die Typen, die vorangehen. Ja klar.
Der Berater von Jonathan Tah hat aber gesagt, wir hätten uns da von Bayer Leverkusen eine höhere Professionalität gewünscht.
Ja, hat der Berater gesagt. Ja, und irgendwo
fährt, also auch sagt, die Spielerseite.
Also ich finde, gut, also was man auch mal dazu sagen muss, ich bin ja hinter den Kulissen nicht dabei und weiß nicht, da was gesprochen wird. Also das ist mal völlig klar. Also ich kriege ja auch nur das mit, was geschrieben, gelesen wird, was gesagt wird. Also ich fand, das wurde zu groß aufgeblasen. Und man kann natürlich immer differenzierte Meinungen haben. Jeder hat ja auch seine Interessen, der Berater hat auch seine Interessen und so weiter. Und das ist auch alles legitim, so funktioniert auch der Markt. Aber am langen Ende ist ja nicht viel passiert.
Ich finde, dass du das jetzt ein bisschen klein machst. Ich finde, es geht nicht.
Der dann Max lass Eberl uns eine Stunde
drüber sprechen. Seit 25 Jahren in diesem Business und der Herr Caro vielleicht seit 3, 4 und er sagt, ich halte von ihm absolut nichts. Der sagt das vor 300 Leuten und denkt, dass alle 300 das Wasser lassen, das
er
Wasser halten.
Aber, er hat es auch wieder eingefangen.
Das Wasser gelassen. Das war schon immer so. Wasser lassen ist leichter als Wasser halten, Stefan, oder? Und dann wird's öffentlich.
Du stellst mir immer schräge Fragen, ey. Lass uns nicht über Wasser sprechen. Jonathan Tah hat in dieser Hinsicht hat er sich sauber verhalten, hat dann auch kommuniziert, dass er bei Leverkusen ist, dass er bei Leverkusen glücklich ist. Es war aber schon so ein gewisses Gefühl von, der Spieler ist auch nur Spielball zwischen den beiden Vereinen. Und wie man jetzt lesen konnte, Armin, dein Freund...
Aber das stimmt ja nicht. Ein Spieler ist ja nicht Spielball zwischen zwei Vereinen. Wenn der Spieler sagt, ich bleibe hier, bleibe ich hier.
Wenn der Spieler aber wollte und bleiben musste.
Ja, aber du wärst ja nicht dann zum Spielball. Also die endgültige Unterschrift wird immer der Spieler machen. So. Und wenn das zu Verhandlungen kommt und Tah sagt, ich möchte den Verein verlassen, ja, dann geht das natürlich in die Verhandlungen. Allerdings muss man jetzt auch sagen, wie Tah sich jetzt auch verhalten hat, nämlich professionell zu 100% hat gesagt, ich bin bei Leverkusen, ich werde alles geben. Und ich finde viel wichtiger für seine Entwicklung, auch wenn er 28 schon ist, ist es viel wichtiger, diese Leistung, die er letztes Jahr gezeigt hat. Er hat die größte Entwicklung gemacht von fast allen Bundesligaspielern, das nochmal in Leverkusen zu bestätigen. Und dann ist er ablösefrei. Und dann kann er eigenhändig eine Entscheidung treffen, wo die Reise hingeht.
Er wäre aber auch unter Umständen... Er wäre bereit gewesen, zu den Bayern zu gehen und hatte sich mit den Bayern schon auf eine Möglichkeit geeinigt.
Aber das ist ja ganz normal. Ich bin komplett bei Stefan. Ja. Wie oft hast du schon bei irgendwelchen Vereinen gesessen und über Dinge geredet, die möglicherweise passieren? Du gehst, wenn du einen Vertrag hast als Spieler, in Verhandlungen mit der Möglichkeit, dass es vielleicht klappt, viel Konjunktiv. Und du bist ja nie 100% davon überzeugt oder pochst drauf, dass es dann funktioniert. Wenn du einen Vertrag hast, hast du einen Vertrag. Und am Ende ist der Spieler immer der Entscheidende. Und da sage ich auch, die Meinung des Beraters, es ist nicht die Sprache der Spieler. Ja? Also der Berater hat grundsätzlich auch seine eigenen Interessen. Natürlich. Und man kann jetzt nicht die Meinung des Beraters mit der Meinung von Jonathan Tah gleichsetzen.
Okay, ja. Fairer Punkt. Die beiden Vereine haben verhandelt, miteinander gesprochen. Und Armin, darauf wollte ich vorhin hinaus, hat auch dein Freund Lothar Matthäus gesagt, es ging ja nur um 5 Millionen, bei denen man auseinander war. Angeblich wollte Leverkusen 25+5, die Bayern hatten 20+5 geboten. Wir waren nicht dabei, aber das ist das, was man liest. Lothar sagte, diese 5 Millionen hätte er der FC Bayern aufbringen müssen. Ist das so? Ist das so einfach von den Bayern, so 5 Millionen drauflegen und dann ist es ein guter Transfer, kostet sonst
das,
nichts?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, was sie miteinander... ausgemacht haben. Du hast ja auch ein Budget, wo du sagst, wenn du überall ein bisschen was drauflegst, dann bist du auch plötzlich bei 50 Millionen so ungefähr. Nein, das ist was Wichtiges, was die Bayern gesagt haben, ehemaligen Spieler auch, dass Tarr sich wirklich absolut professionell verhalten hat. Und dementsprechend ist es mir ganz richtig guter Typ und ein richtig guter Fußballer. Und der wird Leverkusen auch nächstes Jahr oder dieses Jahr noch richtig helfen.
Stefan, sind das diese, um auf dieses Thema mit diesen 5 Millionen, die da im Raum stehen, die Meinung gibt es, es waren ja nur 5 Millionen Differenz. Ja. Und der große FC Bayern hätte ja dieses Geld. Ist es so einfach?
Ja, Armin hat es ja gerade gesagt, es ist ja ein Paket. Also sprich, du gehst dann rein in die Verhandlung, wie lange wollen wir den Vertrag machen? 3 Jahre, 4 oder 5 Jahre? So, dann schließt du einen 5-Jahres-Vertrag, was verdient er dann? Dann bist du auch bei einem Gesamtpaket nachher bei 60 oder 70 Millionen, dann reden wir nicht nur von 5 Millionen. Also das wird ja alles bedacht, auch bei Bayern München. Und wenn sie ein Gehaltsvolumen haben im Jahr von über 300 Millionen, und dass man dann mal Nein sagt, das dann aber so auslegt wie ja, Max Eberl oder wie auch immer, der Fehler liegt bei ihm oder bei Leverkusen. Mein Gott, es ist doch jetzt so, die Transferliste ist zu. Tarr ist bei Leverkusen, ich glaube, dass er glücklich ist. Und Bayern München hat genügend Innenverteidiger, auch wenn Ito wieder zurückkommt, um eine gute Saison zu spielen.
Aber also, das ist auch ganz normal, weißt du, wenn du Verhandlungen führst, normalerweise führst du die ja immer nicht jetzt öffentlich, sondern hast du natürlich Interesse. Du weißt genau, in einem Jahr läuft der Vertrag von Tarr aus. Ja, natürlich weiß man, dass der Preis dann ein bisschen niedrig ist, als wenn er noch einen 3-Jahres-Vertrag hat. Und dann setzt man sich zusammen und dann versucht man auszuhandeln, was für Ablöse das ist. Und deshalb kann man als Spieler das natürlich auch nie wissen. Weil wenn die Ablöseforderung im Endeffekt zu hoch ist für den, der ihn haben will, dann gibt es einmal ein Scheitern, was das anbelangt. Also völlig normaler Vorgang und muss man eigentlich gar kein Theater machen. Sie haben sich nicht geeinigt und das heißt, der Spieler, der Vertrag in Leverkusen hat, noch in Leverkusen. Ende der Veranstaltung.
Abschließende Frage dazu, wie gut ist der Bayern-Kader, die Bayern-Defensive verglichen mit vergangener Saison?
Ja, sie haben natürlich einen guten Spieler abgegeben, aber es war natürlich auch der Einzige, der auch einen Markt gehabt hat, wo man auch abgeben kann, wo sie noch Geld verdient haben. Ich glaube trotzdem, dass sie mehr bezahlt haben, als sie bekommen haben, aber es war der Einzige. Und ansonsten muss man ja sagen, was ich vorhin gesagt habe, du hast mit Stanisic natürlich einen, der absolut Innenverteidiger spielen kann, der natürlich auch die rechte Position normalerweise einnehmen kann in der Viererkette. Ja, und du hast mit Ito für mich einen richtig guten Spieler, der auch das andere verkörpert, der einzige Linksfuß dann, der leider verletzt ist. Also sie haben 5 Innenverteidiger und ich glaube, dass das auch langt.
Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu Ito, polyvalenter Spieler, hat seine Qualität, da wird Bayern sicherlich von profitieren, bin ich bei dir, aber für einen Verteidiger auf Spitzenniveau fehlt mir so ein bisschen die Körperlichkeit oder siehst du das gar nicht als relevant?
Nee, weil er unheimlich viel wegmacht mit dem, was er sieht. Also der braucht diese Körperlichkeit in dem Sinn jetzt. Du brauchst ja nicht lauter. Dir ist zum Beispiel, der ist natürlich ein Schrank ohne Ende, aber der liest das Spiel vielleicht nicht so gut. Also du brauchst schon unterschiedliche Spieler. Du brauchst nicht nur lauter Kanten, sondern du brauchst auch in der Spieleröffnung. Ist natürlich komplett anders, wenn du einen Linksfuß hast in der Spieleröffnung, als wenn du 2 Rechtsfüßler auf der Position hast. Also das ist für mich schon eine gute Verpflichtung.
Ja. Wir sprechen gleich live mit einem Linksfuß, der ein Schrank ist, der kompakt ist, der Nationalspieler ist, der Tabellenführer ist und. David Raum wird uns gleich live zugeschaltet sein. Vorher holen wir uns Informationen von unserem Sportbettpartner ab. Und nach diesen Informationen müssen wir den Themenkomplex rund um die Bayern, um den Kader und ob das Imperium zurückschlägt, abschließen. Tun dies mit den Antworten auf die Frage der Woche mit Ruth Hofmann.
Das mache ich sehr gerne und ich steige ein mit der Tatsache, dass man natürlich als Neuzugang in Bayern auch erstmal die schöne bayerische Heimat erkunden kann, wie es João Palhinha gemacht hat. Wir sehen ihn hier, ich glaube, am Tegernsee, also kann er auch vielleicht bei Uli Hoeneß mal vorbeischibbern mit seinem Boot. Das hat er an seinem freien Tag gemacht, aber insgesamt, und jetzt kommen wir auf den Kader zu sprechen, sagen tatsächlich 68%, das reicht nicht. Da hätte mehr passieren müssen. Sabine zum Beispiel, die meinte, vor allem in der Abwehr reicht es eben nicht. Vor allem für das große Ziel, Finale, daheim, dann Champions League eben im nächsten Jahr. De Ligt hätte man zu schnell abgegeben und mit Tarr und Upamecano ist man da eben Tarr nicht bekommen und Upamecano und Kim Fehler anfällig. Und hier sagt noch ein User, für ihn ist das Problem, man hatte eigentlich eine Analyse gemacht im Sommer, wo man festgestellt hat, man möchte einen Umbruch, dann waren es jetzt nur 3 Spieler und eben Großverdiener behalten. Ihr habt die Namen schon genannt, Coman, Goretzka, Davies etc., die dann eben die Leistung nicht entsprechend gebracht haben. Also schon eher negativ, was wir da im Netz sehen. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Antworten bei Ihnen am Dopafon.
Der Kader ist eigentlich in Ordnung, wenn man die richtigen Leute aufstellt. Zum Beispiel sollte man nicht zu oft Kim und Upamecano spielen lassen. Die haben letztes Jahr schon für viele Patzer gesorgt. Dyer ist sowieso der Beste von allen und den Verkauf von De Ligt habe ich bis heute nicht verstanden.
Ich sage, der Bayern-Kader wird nicht reichen. Du hast mit Upamecano und Kim also hinten viel zu viele Probleme auf dich zukommen. Man hätte Tah verpflichten müssen und hatte mit Ito den Ausfall nicht kompensiert. Der Bayern-Kader wird definitiv nicht reichen.
Der Kader des FC Bayern ist nur noch Mittelmaß. Deswegen wird der Gegenschlag ausbleiben und es wird nur mittelmäßiger Erfolg sich einstellen.
Bayern wird vorne immer ein Tor mehr schießen, als sie hinten reinbekommen. Das reicht zur Meisterschaft.
Fußball ist doch sehr, sehr einfach. Aber wir nehmen mit insgesamt eher negativ die Meinung zum Bayern-Kader und zum Gegenschlag, was natürlich die Konkurrenz freut. Wir sprechen gleich mit der Konkurrenz von RB Leipzig, gleich live zugeschaltet. David Raum bei uns, er wartet schon im Hintergrund. David, schöne Grüße. Gedulde dich noch kurz einen Moment, wir begrüßen dich gleich. Sprechen auch über deine berühmte Großmutter, freuen uns besonders darauf. Und haben natürlich bei uns im Starberg Doppelpass auch das spektakuläre Spiel Stuttgart gegen Mainz, dieses 3-3. Viel Frust, viel Ärger. Gleich nach einer ganz kurzen Unterbrechung sind wir zurück. Zurück im Hilton Munich Airport beim Stahlwerk Doppelpass. Und ich lasse den Applaus bewusst abebben, um ihn gleich wieder aufbrausen zu lassen, denn wir begrüßen den Leipziger und Nationalspieler David Raum bei uns, der mit Sicherheit als Tabellenführer sehr gut geschlafen hat. Guten Morgen, David Raum.
Guten Morgen, hallo zusammen.
So, David, erste Frage. Ich habe es vorhin kurz angerissen. Durch die EM und deine Telefonate, die der DFB dann auch im Video abgebildet hat, wurde deine Oma sehr berühmt. Wie sehr hat sich ihr Leben denn durch dich und deinen Fame verändert?
Ja gut, was heißt sehr berühmt? Es ist lustigerweise ja spontan entstanden. Ich habe mit Jo wieder irgendeinen Blödsinn getrieben und dann hat das Handy ja geklingelt. Und ja, wie gesagt, bei Oma geht man ran und danach meinte sie, hatte sie auch ein paar Probleme, weil sie in einem kleinen Ort wohnt, wo eine Grundschule gegenüber ist. Und ja, die Kinder standen auf einmal vor der Tür, weil sie wussten, da wohnt die Oma vom Baum. Und dann hat sie leider meine ganzen Autogrammkarten, die ich für sie bereitgelegt hatte oder ihr geschickt hatte, verteilt an die Kinder, weil sie die nicht einfach gehen lassen wollte. Und dann musste ich natürlich nachliefern. Aber ja, so bekannt ist sie jetzt nicht. Aber ich glaube, die Kids wissen auf jeden Fall jetzt, wer sie ist.
Ja, auf jeden Fall auch typisch Oma, dass sie dann natürlich die Autogrammkarten verteilt und dann für die Kinder was Gutes tun möchte. Deswegen an dieser Stelle herzliche Grüße an die Oma von David Raum. Das mal vorneweg. Jetzt lass uns gemeinsam auf das schauen, was gestern passiert ist. Leverkusen hat es euch schwer gemacht, aber am Ende seid ihr als lachende Sieger und dann auch als Tabellenführer vom Platz gegangen.
Wer die unbezwingbaren Leverkusener bezwingen will, darf sich auf keinen Fall solche Abwehrschnitzer erlauben wie vor dem 0:1. Eigentlich. Und schon gar nicht ein weiteres Mal, so wie vor dem 0:2. Eigentlich. Denn wer so unbeirrt weiterspielt wie RB Leipzig in diesem Topspiel, das den Namen absolut verdient, wer ein derart bedingungsloses Engagement an den Tag legt, wird manchmal eben belohnt. Marco Rose lebt es ja vor, dieses Engagement. Temperamentvoll, energiegeladen und diesmal so hitzig, dass der Trainer schon früh aus dem Innenraum verwiesen wird. Aber so ist er eben, auch auf dem Trainingsplatz. Während Marcel Schäfer, der neue Geschäftsführer Sport und Sportdirektor Ruven Schröder dezent im Hintergrund agieren und dem Vernehmen nach bestens harmonieren. Bei RB macht's eben die Mischung. Neben Spielern, die fast ein Jahrzehnt oder länger im Verein sind, entwickeln die Leipziger junge Spieler kontinuierlich weiter, so wie David Raum, der erst in Leipzig wirklich zum Nationalspieler reifte. Dazu kommen megatalentierte Einkäufe wie der als Dani Olmo-Ersatz verpflichtete Antonio Nusa. Und der 19-jährige Norweger vom FC Brügge startete raketenartig mit jeweils einem Tor in den ersten beiden Pflichtspielen. Frischester Zugang ist Innenverteidiger Herströder, geschrieben Gertruder, von Feyenoord Rotterdam. Kurz vor Transferschluss nach Leipzig gekommen und freudig begrüßt von seinem niederländischen Nationalmannschaftskollegen Xavi Simons. Ihn ein weiteres Jahr ausleihen zu können, ist ein genauso wichtiger Baustein auf dem Leipziger Weg wie Stürmer Cesko halten zu können. Und so starten die Rasenballer glanzvoll mit 3 Siegen in die Saison. Und weil sie jetzt sogar Unbezwingbare bezwingen können, fragen wir frech und eigentlich ja viel zu früh in der Saison, kann RB Leipzig Meister werden?
Ja, David, die Frage muss natürlich direkt an dich weitergehen, wenn auch nur 2 Spiele absolviert sind. Könnt ihr Meister werden? Ist das euer Ziel?
Die Frage habe ich mir schon fast gedacht, dass sie kommt, wenn man Leverkusen schlägt, auch wenn jetzt erst 2 Spiele gespielt sind. Ich glaube, das Filmchen hat ganz gut beschrieben, glaube ich, die Philosophie oder die momentane Lage unserer Mannschaft. Wir konnten Xavi halten, Cesko auch. Wir haben natürlich mit Dani Olmo einen Spieler verloren, der uns in besonderen Momenten, in wichtigen Spielen auch was gegeben hat. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit Antonio, aber auch mit den anderen Neuzugängen auf jeden Fall junge Talente dazu gewonnen, die wir wieder ausbilden können, die wir wieder auf die nächste Ebene bringen können. Und ich glaube, wie man gestern gesehen hat im Spiel, wenn wir unsere Talente, unsere Qualität auf den Platz bringen, dann können wir, glaube ich, jeden schlagen in der Liga. So konnten wir sogar ein 2-0 drehen gegen Leverkusen in Leverkusen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und so ein Spiel wie gestern löst dann auch was aus. Und ich glaube, vor allem auch bei jungen Spielern, die lernen sehr, sehr viel aus diesen Spielen.
Heißt übersetzt, es löst aus, dass ihr an den Titel glaubt. Ich muss ein bisschen nachhaken.
Ja klar, als Reporter muss man immer nachhaken. Ich bin einer, ich plane nicht gern voraus. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie die nächsten Wochen sind. Wird ein toughes Programm, wir sind ein enger, kleiner Kader. Wir müssen alle fit bleiben, gesund bleiben. Aber wie ich schon angesprochen habe, wir können jeden in der Liga schlagen. Und wenn Leverkusen letztes Jahr Meister werden konnte, haben wir auch das Potenzial dafür, auch wenn noch viel, viel, viel harte Arbeit vor uns liegt.
15 Pflichtspiele unbesiegt, jetzt seid ihr diejenigen mit dieser Serie. Guido aus Leipzig ist auch da. Wie siehst du es? Sache Meisterschaft mit diesem Kader.
Der David Raum ist natürlich ist zurückhaltend, das ist ja klar als Spieler. Aber ich als Journalist sage, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil es ist ja auch so, Eva, du siehst es wahrscheinlich genauso, wenn der Openda so weiter trifft, Cesko so weiter macht, Xavi ist sowieso nächstes Jahr weg, spielen die aktuell ihre letzte Saison. Du musst also jetzt die berühmte Chance beim Schopf vergreifen und mal gucken, dass du die Jungen, die sie jetzt dazugeholt haben, vermehren, ist ja auch noch da. Mhm. Oder auch gestern, Bijapu, seht mir es nach, dass es vielleicht falsch ausspricht, Chad, 19 Jahre, ein Büffel, ein absoluter Superspieler, hat gestern sein erstes Spiel gemacht, wie ein Neuzugang. Also wenn du die Jungen alle zum Spielen bringst und alle sind fit und bleiben gesund, dann können die Deutscher Meister werden. Und das wäre natürlich schön, ne? Dann feiern wir 3 Jahre lang am Stück ever. Übrigens kommt der erste deutsche Meister aus Leipzig, weil manche immer noch der Meinung sind, wir hätten keine Tradition. 1903, Armin, du erinnerst dich, du hast damals da
bin ich geboren, ja.
Bei deinen Aussagen über die jungen, starken Spieler hat dir David auf jeden Fall zustimmend zugenickt. Und wenn man sagt, David, sogar ohne Cheftrainer an der Seitenlinie habt ihr das Spiel in Leverkusen umgebogen. Marco Rose musste gestern auf die Tribüne. Übrigens seit der Einführung der Karten für einen Trainer, 2019 war das, er der Einzige, der zum zweiten Mal hoch muss, von Jöllenbeck hochgeschickt. Auch der 4. Offizielle, mit dem er sich da angelegt hat. Wie hast du das wahrgenommen und wie sieht denn der Maßnahmenkatalog innerhalb einer Mannschaft so aus, wenn Spieler für solche Dinge Sachen zahlen müssen? Was muss der Trainer dann blechen, David?
Wir haben dann einen fixen Strafenkatalog. Der Leopold Zinger hat sich da angenommen, die Rolle zu übernehmen. Der hat auch gestern direkt den Strafenkatalog reingeschickt. Wir als Mannschaft sind Fan davon, dass wenn jemand irgendwie was gemacht hat, dass dann Sushi in der Kabine steht. Ich denke, ja, das werden wir auf jeden Fall erwarten vom Trainer. Aber in erster Linie muss ich ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich stand in der Szene auch genau daneben. Und ja, du hast jetzt gerade gesagt, er hat sich mit dem vierten Offiziellen angelegt. Anlegen, finde ich, ist das nicht, sondern er hat halt probiert auch zu kommunizieren, seinen Spieler zu schützen. Er lag genau vor ihm an der Auslinie. Da sind 5 Zentimeter zwischen Auslinie und dem Feld. Und der Schiedsrichter hat auch dann irgendwie zu mir gemeint, er hat ihm die zweite Gelbe gegeben, weil er das Feld betreten hat. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen drüber war, direkt zweimal Gelb zu geben. Aber ich bin generell selber als Spieler auch ein Fan von Emotionen. Ja, ich mag es, wenn ein Trainer an der Seitenlinie mitgeht. Und ja, ich nehme ihm das nicht übel. Wir freuen uns auf ein Essen und am Ende war wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Auch wenn er da wirklich ganz weit oben saß, aber Zico hat es echt und Kurt, die haben das überragend übernommen.
Wir wollen das auch Marco Rose auch anrechnen, dass er A, die Geschichte erzählt hat, dass er am Nachmittag noch mit den Schiedsrichtern gesprochen hat, nach dem Motto, ja, brauche ich euch keine Sorgen zu machen, das passiert mir nicht mehr, sich dann auch entschuldigt hat und den Fehler auf sich genommen hat. Und du hast Alexander Zickler angesprochen, euer Co-Trainer, der ja selber hier schon im Doppelpass saß und gesagt hat, irgendwann will er schon Cheftrainer sein. Wie weit ist er denn, der Zicko?
Ja, sehr weit. Ist ein geiler Typ, so wie unser komplettes Trainerteam. Er hat das ganz ruhig entspannt da von der Seitenlinie gemacht, hat auch seine Emotionen mit eingebunden, ist immer positiv geblieben, hat uns bis ans Ende gepusht und ja, hat auf jeden Fall auch seinen Teil dazu beigetragen gestern, dass wir das Ding gezogen haben. Und ich glaube, genauso muss es sein, auch wenn ein Trainer ausfällt, dass der nächste nachrückt, genauso wie es am Platz ist, wenn ein Spieler irgendwie mal ausfällt, dass einer reinkommt und der muss auch Leistung bringen. Und ja, schön, dass es so funktioniert hat. Und ja, wie gesagt, Emotionen gehören dazu. Und ich glaube, ein bisschen reden sollte man trotzdem noch dürfen, auch mit den Schiedsrichtern. Auch trotz der neuen Regelung, die sie natürlich einhalten müssen.
Sportlich fing es erstmal mit dem 0:1 aus eurer Sicht an. Leverkusen durch Frimpong in Führung gegangen, 38. Minute. Wir haben es vorhin schon ein bisschen analysiert, auch die Rolle von deinem Kollegen Lukas Klostermann nach dem langen Ball. Es war dein direkter Gegenspieler, der das Tor erzielt hat, aber deine Schuld wurde hier als gar nicht vorhanden eingeordnet. Wie ordnest du es ein?
Ja gut, ich hoffe erstmal der Taube geht's gut, der dir fast im Tor erschossen wurde. nee, ich glaube, es ist ein langer Ball. Klosi fällt gut und will ihn einfach nicht in die Mitte klären, hat er mir erklärt. Wir haben auch danach direkt geredet. Ja, ich nehme mich da nicht komplett raus. Das ist, wie gesagt, mein direkter Gegenspieler. Jerry reagiert einfach schneller als ich in dem Moment. Chad probiert noch zu retten. Ja, am Ende macht das dann auch gut. Ich glaube, in dem Topspiel ja, fallen Tore nur, wenn auch Fehler passieren. Hier war so eine kleine Fehlerkette, ist nicht komplett bloß dieses Fehler. Aber am Ende ist wichtig. Am Ende ist wichtig, dass wir das Ding ja, gezogen haben.
Der Trainer bringt Essen in die Kabine und der Guido wird für dich jetzt noch 3 Euro zahlen. Er hat ja das Geld schon zusammengelegt. Ja. Guido, zitiere den Spruch gerne.
Was für einen denn?
Von David.
Was hat er denn gesagt? Wir müssen die Kirche im Dorf lassen oder wir haben uns viel vorgenommen irgendwie?
3 Euro jedenfalls. David, vielen Dank für deinen Beitrag hier. Vielleicht unbewusst gefallen?
Ja, er kriegt zurück mit einem Kaffee am Trainingsgelände.
So,
das wenn er mal wieder da ist für ein Interview.
Wie, wenn er mal wieder? Frag ihn doch mal, was...
Du kannst ihn doch selber fragen.
Ah, hallo. David.
Ich bin live.
Grüße aus München. Was habt ihr denn da für hässliche Gardinen in Frankfurt? Die sind wirklich hässlich, aber das wollte ich nicht wissen. Deine erste Saison haben wir ja gedacht in Leipzig, man hat den Bruder verpflichtet, da kam ja wenig. Zweiten Saison hat man dann gesehen, also die Schwester ist noch besser. Also klasse gespielt. Was war in der ersten Saison, David? Und ist es so bei RB, ist nicht nur bei Bayern, dass man ein Jahr braucht, sondern auch bei RB, dass man ein Jahr braucht, um alles zu adaptieren? Diese geile Systematik von Marco Rose?
Es war jetzt gerade ein bisschen scharf von dir, aber ich nehme es dir nicht übel.
Den Kaffee lassen wir mal weg.
Aus dem Kaffee ist ein Wasser geworden.
Ja, ein stilles. Ich glaube mein erstes Jahr. Ich glaube, insgesamt war es für mich das erste Jahr einfach schwer, weil es auch sehr, sehr schnell ging bei mir. Ich bin ja innerhalb von 3 Jahren aus der zweiten Liga zu einem Champions-League-Verein gekommen. Und es war komplett alles neu für mich. Dann bin ich auch eine Woche vor Ligastart erst zu Leipzig gekommen in der Saison. Hatte keine Vorbereitung mit dem Team. Dann ist nach wenigen Spielen der Trainer auch damals freigestellt worden, der mich geholt hatte. Und ich habe ein bisschen gebraucht, einfach um anzukommen. Ich glaube, jeder Spieler, der zu so einem Riesenverein kommt, braucht ein bisschen. Wie schon angesprochen wurde, auch bei Bayern. Und mir wurde das aber auch immer gesagt, ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler. Ich habe sehr viel von mir erwartet, vielleicht ein bisschen zu viel auch in der ersten Saison. Und ja, ich glaube, am Ende hat sich aber ausgezahlt, dass ich dran geblieben bin. Und konnte im zweiten Jahr letztes Jahr viel zurückzahlen und probiere jetzt, mich weiterzuentwickeln, jetzt auch voranzugehen bei einer jungen Truppe, wo ich mit 26 schon einer der Älteren bin, was schlimmer klingt, als es ist, weil ich mag die Rolle eigentlich. Und deswegen hoffe ich, dass ich dieses Jahr ein drittes gutes Jahr ranhängen kann und dass nicht der Bruder wieder dieses Jahr da ist.
Davon sind wir alle überzeugt, David. Vor allem, wenn man deinen Weg komplett betrachtet, warst auch bei der WM in Katar dabei, warst bei der Heim-EM dabei und du hast sehr viele Schritte dazwischen gemacht, die Ruth in ihrer Recherche für uns gerne zusammenfasst.
Ja, vor allem, weil es bei David tatsächlich auch für ihn spricht, dass er schon ein paar Mal dran geblieben ist in seiner Karriere, nämlich ganz zu den Anfängen. Er ist ja Nürnberger und hat bei Greuther Fürth gestartet mit 8 Jahren. Und da war es aber am Anfang insgesamt auch in der zweiten Liga ein bisschen holprig. Er war nicht immer Stammspieler und hat sich zwischenzeitlich wirklich Gedanken gemacht, ob das mit dem Fußball tatsächlich sein Hauptberuf werden sollte oder ob er nicht sagt, okay, das bleibt Hobby und er schlägt noch einen anderen Weg ein, macht vielleicht ein Studium oder so. Wir sind alle sehr froh, dass er dran geblieben ist. Stefan Leitl, der jetzige Hannover-Trainer, damals Fürth-Trainer, hat auch so ein bisschen seinen Anteil daran. Der hat nämlich zu David gesagt, vielleicht ist die Verteidigerposition, also linke Außenverteidigerposition, doch besser, als sich nur irgendwie offensiv zu orientieren. Und diese Umstellung hat eben auch dazu geführt, dass sein Weg dann so rasant nach oben ging. Also wir wissen, Hoffenheim, Nationalmannschaft, RB Leipzig, auch wenn er vielleicht ein Jahr gebraucht hat, aber das ist tatsächlich eine wirkliche Bilderbuchkarriere dann, die danach kam. Und mit 26 kommt da sicherlich auch noch viel dazu. Und wenn man mal reinhört bei den Kollegen, vor allem auf dem Platz, dann scheint der David auch ein richtig guter Typ zu sein.
Also der schränkt sich nicht ein, der macht einfach das, was er denkt, was richtig ist. Hat einen coolen Style, das mag ich gerne an ihm. Ein bisschen anders auch als Mainstream. Und ich glaube, das will er auch irgendwie sein. Und das ist völlig authentisch, weil genau so ist er drauf und ist ein cooler Typ.
Ja, der ist verrückt. Also das ist, glaube ich, der verrückteste Typ, den wir so in der Mannschaft haben. Ist ein herzensguter Mensch, muss man sagen. Ein geiler Typ, mit dem man immer Spaß machen kann. Redet ununterbrochen. Also egal, wo er gerade ist, in welchem Raum, bei uns auf dem Trainingsgelände, du hörst David immer sprechen, immer irgendwelche Scherze machen, immer Witze machen. Also es ist ein Junge, der schon immer gute Laune reinbringen will und der das Leben nicht so ernst nimmt. Und genau solche Typen brauchst du auch.
Und auch um das einzuordnen, das hat Jonathan Tah gestern auch nach einer Niederlage über David Raum gesagt. David, der Kollege Kevin Campbell sagte, du bist verrückt. Wie kommt der drauf? Oder bist du der einzige Normale und die anderen sind verrückt?
Erstmal schön, so Worte natürlich zu hören, auch von Jona. Weiß ich zu schätzen. Kann ich nur zurückgeben, er hat auch einen ganz coolen Style. Und der Kevko braucht gar nicht reden, der ist auch einer der verrücktesten, die ich kenne. Ich glaube einfach, wie er schon richtig gesagt hat, ich probiere Spaß reinzubringen. Ich glaube, jeder, der selber Fußball gespielt hat, das Kabinenleben kennt, einfach Everyday Business, weiß, wie geil das ist, mit seinen Jungs da, mit der sozusagen zweiten Familie Zeit zu verbringen. Und ich genieße sie besonders und habe da vielleicht den ein oder anderen Spaß immer auf Lager und ich glaube, genauso sollte es sein. Und insgesamt sehe ich das eher als positives Feedback von Kevko und freue mich über seine Worte und werde ihm auch dann eine kleine Nachricht noch stellen.
Man spricht ja auch immer von Verbindungsspielern und dein Stichwort Nachricht gerade. Uns ist zu Ohren gekommen, du hast im DFB-Team, wo du ja auch als solcher Spieler anerkannt bist, hast eine WhatsApp-Gruppe mit Robert Andrich und Joshua Kimmich. Erstmal, stimmt das? Wenn ja, wie heißt diese Gruppe? Wie habt ihr sie genannt?
Boah, das ist eine fiese Frage, das kann ich leider nicht sagen.
Das heißt, wir schicken Guido da in die Spur. Aber legitim.
Aber wir haben eine Gruppe, ja, und sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustige Konversation da auch drin. Ich und der Rob sind ja irgendwie doch ein bisschen anders als der Josu, aber irgendwie passt's.
Ja, du hast mit Joshua Kimmich bei der EM im deutschen Lager mal, ihr habt eine Pflanze gekauft und habt die dort gepflanzt. Ihr habt einen Bonsai, bei dem Joshua Kimmich die Blätter geputzt oder poliert oder gepflegt hat. Du hast es gedreht, wir haben das Video natürlich vorliegen. Du hast vorhin gesagt, so, ja, der Vogel soll nicht zu Schaden kommen, bist Ornithologe, bist Botaniker. Ja, erklär uns, wie diese Geschichte mit den Pflanzen und euch zustande gekommen ist. War das Lagerkoller, war das eine Wette? Habt ihr doch was getrunken? Wie war das?
Da muss man die Blätter einzeln machen. Nee, sensationelles Video. ich muss sagen, der Josu hat allgemein einen grünen Daumen und hat mich so ein bisschen mit angesteckt, vielleicht auch. Ich fand es ein bisschen schade und habe ihm auch gesagt, dass ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er Allgemeinheit und von den Reportern oder von den Leuten manchmal ein bisschen als griesgrämig und ein bisschen grimmig angesehen wird. Aber er ist eigentlich ein richtig lustiger Typ. Er ist auch so ein Kind gefangen in einem Erwachsenenkörper und sowas feiere ich. Und da sind so lustige Aktionen entstanden. Er ist, glaube ich, auch der einzige Mensch, wo ich je gesehen habe, der die iPhone-Funktion nutzt und Pflanzen einscannt, wenn man in der Gegend rumfährt, um zu schauen, was das für ein Baum ist oder was für eine Pflanze. Und so ist die lustige Aktion entstanden, dass wir an einem freien Tag in irgendeine Baumschule gefahren sind und wir gesagt haben, wir bringen zwei Bäume ins Camp. Und dann dachte ich mir, ich halte das mal fest, weil die Leute müssen auch mal sehen, was wir für einen Spaß haben. Und ich glaube, so ein bisschen sie teilhaben zu lassen an unserem Alltag während der EM hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert und gab auch gutes Feedback. Und ihr hattet auch ein paar Sachen zu zeigen.
Definitiv, wir waren euch sehr, sehr dankbar. Und jetzt, wo in der Nationalmannschaft einige Arrivierte Goodbye gesagt haben und auch Kapitän Gündogan gesagt hat, er wird nicht mehr, sucht ihr ja beim DFB einen neuen Kapitän. Einerseits wäre Kimmich natürlich prädestiniert, andererseits sagst du, der ist ja noch ein Kind. Ist das denn jetzt der neue Kapitän oder soll es ein anderer machen?
Das hast du falsch aufgenommen.
Ich habe ein bisschen gedreht, ich gebe es zu.
Ich glaube, in jedem ein kleines Kind hier und da, das darf man auch nie verlieren, glaube ich. Und das macht ihn auch aus. Er weiß aber auch und er ist ja auch vor allem dafür bekannt, dass er sehr ehrgeizig ist, vorangeht mit seiner Leistung, mit seiner Mentalität. Und ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass er das Potenzial dafür hat. Bei Bayern hat er schon gezeigt, Kapitän zu sein, auch in der Nationalmannschaft.
Dann lass uns aufs Sportliche schauen.
Ich würde für ihn marschieren auf jeden Fall.
Dann lass uns aufs Sportliche schauen. Julian Nagelsmann hat nach dem Ausscheiden bei der EM gesagt, ja, es ist bitter, dass man jetzt 2 Jahre warten muss, um Weltmeister zu werden. Ist das der Ansatz, dem auch du folgst? Weltmeister 2026, dein Ziel, dein Vorhaben?
In erster Linie ist das Ziel, so oft wie möglich dabei zu sein. Und wenn ich dann nochmal die WM spielen darf, will ich es auf jeden Fall die letzte WM gut machen, sagen wir es mal so. Und wenn man in so ein Turnier startet und man nimmt sich nicht als Ziel zu gewinnen, dann braucht man erst gar nicht hin. Deswegen ist, glaube ich, immer das Ziel, vor allem wir als deutsche Nationalmannschaft, die jeden schlagen können, ist immer das Ziel, dass wir jedes Turnier, was wir angehen, jedes Spiel, was wir angehen, auch gewinnen wollen.
Genau mit dieser Marschroute werdet ihr als RB Leipzig, um den Kreis wieder zu schließen zu deinem Verein, auch in die neue Champions-League-Saison gehen. Eure Gegner haben es in sich. Atletico Madrid, Juventus Turin, Liverpool. Das sind die ersten 3 Spiele. Wir haben es hier mal schön aufgedröselt. Wir reden nicht über den Modus, aber wie knackig ist das? Wie machbar ist das? Wie viele Punkte rechnest du dir, euch, für diese 3 Spiele aus, die ersten 3?
Im besten Fall 9. Wir haben 2 Heimspiele. Zu Hause zu spielen ist immer schön, vor allem in der Champions League. Und ich glaube, für jeden Gegner auch unangenehm. Klar hätte ich gerne in Anfield gespielt zum Beispiel auch. Aber ich glaube, ein Ticken einfacher ist vielleicht zu Hause gegen Liverpool zu spielen. Ich freue mich trotzdem, in Madrid zu spielen. Und am meisten freue ich mich aber irgendwie auf Celtic, weil wir da auch schon letztes Jahr gespielt haben. Und da hat es mir besonders gut gefallen. Und ja, ich glaube, das ist so das Spiel, wo jetzt keiner von reden würde, aber wo ich mich besonders drauf freue, weil ich die Fans dort sehr, sehr cool finde.
Was wäre größer für dich, Weltmeister oder Champions-League-Sieger?
Beides. Ja, fiese Reporterfrage.
Ich bin nicht immer fies.
Aber ich würde beides nehmen, ja.
Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für diese sympathische Antworten und auch den Konter gegen Guido. Danke, David Raum, für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
So, und nun haben Sie, liebe Zuschauer, auch eine große Chance bei uns. Ich habe es bewusst in die Hand genommen. Es gibt die Chance für Sie auf 20 neue Handtuchsets, bestehend aus Handtuch und Duschtuch, 100% Baumwolle von unserem Partner Erwin Müller. Unter der 01379 50 60 77 anrufen oder eine SMS mit dem Kennwort Handtuch an die 99699 mit gesticktem Logo, mit Namen des Vereins drauf, können das Ihre Handtücher für Ihren Verein sein. Wir drücken die Daumen, wenn Sie mitmachen, und schauen im Doppelpass gleich noch auf den VfB Stuttgart und auf das spektakulärste Spiel dieses Spieltages. 3-3 gegen Mainz und am Ende ganz viel Frust und ganz viel Ärger nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns. Wir sind zurück im Hilton Airport Munich, begleitet von Hajo von Adeln und Band, und sprechen jetzt im Stahlwerk Doppelpass über den VfB Stuttgart. Was hat uns diese Mannschaft vergangene Saison begeistert? Spektakulär und erfolgreich. Diese Saison ist es bislang noch eher unglücklich, und das auf vielen Ebenen.
Mainz 05 presst dem VfB tatsächlich ein Unentschieden ab. Und das, obwohl es zunächst so aussieht, als ob der Vizemeister dem Karnevalsverein eine heftige Klatsche verpassen würde. Aber der VfB verspielt schon zum dritten Mal in dieser Saison eine Führung. Und hat Pech mit diversen Schiedsrichterentscheidungen. Diesen Elfmeter kann man geben, muss man aber nicht geben. Und dieses Handspiel vor dem 2:2 kann man sehen, kann man aber auch übersehen.
Es ist offensichtlich Handspiel, haben viele Spieler auf dem Platz direkt gesehen, viele Zuschauer direkt gesehen, das Schiedsrichterteam nicht.
Trotzdem hätte der VfB das Spiel frühzeitig selbst entscheiden können. 28 Torschüsse, diverse Großchancen, da sind 3 Tore am Ende einfach zu wenig. Dem VfB fehlt die Effizienz von Guirassy und die Defensivstärke von Anton und Ito. 6 Gegentore in 2 Bundesligaspielen sind nicht Vizemeister-like.
Unterm Strich ist auch klar, dass wir zu viele Gegentore jetzt kassiert haben. Daran werden wir und müssen wir arbeiten.
Möglichst schnell. Und der späte Ausgleich der Mainzer macht auch deutlich, der VfB sollte die Fehler nicht bei anderen suchen.
Es ist verständlich, dass sich der VfB ärgert über das Ergebnis, über das Zustandekommen. Wir haben Sebastian Hoeneß, den Trainer, gehört. Hadert natürlich vermehrt mit den Umständen und mit den Dingen, die passiert sind. Weniger aber mit seiner Mannschaft und den Dingen auf dem Platz, die man hätte vielleicht beeinflussen können. Als Beispiel fangen wir an mit der Szene 90. plus 4. Eine Spielminute, in der der VfB 3:2 geführt hat. Andi, wenn ich dich kurz reinnehme als Torhüter. Wenn die Mainzer, die in Dunkel angreifen, 90 plus 4 und 3 dunkel gekleidete Spieler vor dem Torhüter auftauchen, was geht in einem Keeper vor?
Das ist einfach ärgerlich, dann kurz vor Schluss das Spiel dann noch so aus der Hand zu geben. Das ist so ein bisschen hier dieses Ping-Pong, das ist so ein bisschen das Mainzer Spiel. Ja, viele hohe Bälle rein, auf den zweiten Ball gehen. Und was ich halt wirklich krass finde, die drei Stuttgarter verlieren ihre Gegenspieler am langen Pfosten halt komplett aus den Augen, machen gar nicht mehr mit. Kurz vor Schluss, wenn es eigentlich nur noch darum geht, über die Zeit das Ding zu bringen, ja, da versuche ich doch alles, um irgendwie im eigenen 16er präsent zu sein. Aber sie bleiben an der Linie stehen und laufen nicht mehr.
Armin, deine Mannschaft auch, VfB, dir natürlich noch tief im Herzen verankert. Du beobachtest viele Spiele. Es ist dann eine Kraftfrage, eine Taktikfrage, eine Eingespieltheitsfrage. Wir haben es im Beitrag gehört, Ito und Anton nicht mehr da. Woran lag es in deinen Augen, dass da
ja, was das passiert? Das Tor jetzt anbelangt, natürlich fehlen die dann auch. Und Da ist die Abwehr auch noch nicht eingespielt. Darf da natürlich nicht passieren. Aber wichtig ist eigentlich für mich, wie das, das Ergebnis ist natürlich ärgerlich ohne Ende. Aber wie sie vorher gespielt haben. Also ich meine, die erste 30 Minuten haben die genauso gespielt wie letztes Jahr. Total dominierend, erfrischend. Haben sich Torchancen rausgespielt, hätten schon 4-0 führen können.
Amen.
Und das ist eigentlich die Stärke, ne, des VfB. Das darf natürlich in der Form nicht passieren, aber da müssen sie sich noch einspielen. Und außerdem haben sie natürlich auch jetzt momentan auch zwei Stammspieler in Innenverteidigung verletzt. Und dementsprechend ist es ärgerlich, aber es kann natürlich mal passieren.
Stefan, wie siehst du diese Gemengelage beim VfB, nachdem man eben in der Defensive zwei Stammkräfte verloren hat, vorne den Knipser nicht mehr hat und dann eben zum dritten Mal jetzt in dieser Saison einen Vorsprung hergibt?
Also eigentlich sollten 3 Tore zu Hause reichen, um das Spiel zu gewinnen gegen Mainz, bei allem Respekt. Das musste natürlich besser verteidigen, vor allen Dingen die letzten Minuten. Da haben sie den Ball nicht mehr frei und sauber rausgekriegt. Haben es angesprochen, 6 Gegentore haben sie schon geschluckt. Leverkusen hat auch schon 5 geschluckt. Also sind beide nicht so wirklich stabil da hinten dann. Aber bei Stuttgart, Armin hat es gesagt, da fehlen natürlich in der Innenverteidigung schon 2 extrem wichtige Leute. Stiller hat letzte Woche in der Innenverteidigung gespielt, was ja eigentlich auch nicht so seine Rolle ist. Aber Stuttgart mache ich mir keine Sorgen, auch wenn das Spiel natürlich hätte gewonnen werden müssen, mache ich mir bei Stuttgart keine Sorgen.
Es gibt immer Muss und Kann und vielleicht Situationen, die wir aufarbeiten. Die nächste Szene ist die Entstehung zum Elfmeter für Mainz 05. Situation, die Sebastian Hoeneß geärgert hat. Wir haben es im Beitrag gesehen. Guido, mit dir gemeinsam möchte ich kurz drauf schauen. Erkläre aber kurz, die Mainz im Angriff. Stuttgart in der Defensive. Dann ein langer Ball. Spieler laufen aus dem Strafraum raus. Burkhardt kreuzt vorne. Millot berührt ihn. Schiedsrichter Gerach gibt Elfmeter. Das die Beschreibung. Wie hast du es gesehen und wahrgenommen?
Ja, als Mainzer Bub sage ich natürlich, also ganz, ganz klare Elfmeter, aber so Elfmeter will ich nicht sehen, wollen wir alle nicht sehen. Leider Gottes werden die heute gepfiffen.
Schau hier nochmal hin.
Ja, der tritt ihm da ein bisschen, ja, klar. Der Burkhardt ist ja keiner, der ist viel zu ehrlich, der ist keiner, der einen Elfmeter schindet, das kann der gar nicht. Und den hat er auch nicht geschunden. Also ich hätte den Elfmeter nicht gegeben, nichtsdestotrotz kommt mir ein bisschen zu kurz, dass die Mainzer diesen Punkt nicht völlig unverdient haben. Ja. Sie haben ein blödes Freistoßtor kassiert, Zentner kriegt an die Birne. Und dann haben wir eben bis zuletzt dran geglaubt. Und dann ist es nicht mehr nur Glück, sondern auch Überzeugung, dass du mit 5 Mann dann im Strafraum bist. Und dann geht er rein und das war dann ein 3-3. Und der Herr Hoeneß regt sich auf über ein Handspiel, was eine Minute vor Mainzer Tor passiert. Also lasst mir mal diesen Mist, wenn das nochmal zurückgerechnet wird. Ach, du, beim Warmmachen hat der übrigens auch noch einen Ball an die Wade bekommen. Ja. Also ich fand das völlig in Ordnung und du hast völlig vergessen, Bo Henriksen, das ist für mich der Trainer der letzten Saison und er wird eine grandiose Karriere machen. Ich liebe diesen Mann und ihr alle hoffentlich auch.
Das Thema, das dir zu kurz kommt und was ich vergessen habe, das könnte ja unter Umständen noch kommen, Guido. Vielleicht hast du es auch vorweggenommen, aber alles gut. Stefan, ist ja legitim, du darfst ja deine Meinung haben, auch wenn sie nicht immer richtig ist. Stefan, wie siehst du die Szene zum Elfmeter?
Kannst du geben, weil der Kontakt da ist. Und wenn der Kontakt da ist und er dadurch fällt, da sieht man das mit dem Arm eben, und dann kann der Burkhardt gar nichts anderes machen, also dass er da runtergeht. Das war mit Sicherheit nicht gewollt, um Gottes Willen, von Milot, keine Frage, aber so sind die Regeln. Und wenn das im Strafraum passiert, dann muss er pfeifen. Wo ich mich ein bisschen mehr aufgeregt habe, ist wirklich dieses Handspiel. Ja, du hast zwar gesagt, dann ist noch 35 Sekunden oder 40 Sekunden vergangen, aber das muss er erkennen und pfeifen.
Nächste Szene.
Dann entsteht die Situation gar nicht.
Nächste Szene noch zum Elfmeter, deine Einschätzung.
Das ist bei mir genau andersrum wie beim Effe. Gibt es nicht so oft, dass wir jetzt völlig konträr sind, aber das ist für mich kein Elfmeter, er läuft hier raus und eine normale Bewegung.
Aber wohin läuft, ist ja nicht erheblich, sondern wo es passiert.
Ja, ist egal, aber das ist ja kein, für mich wäre das schon nur eine Rolle spielt, ob der jetzt aufs Tor zuläuft mit dem Ball oder nicht. Da denke ich ein bisschen anders. Aber das ist ja eine normale Bewegung, der will nicht. Klar, Burkhardt, hast du auch recht, der fällt nicht einfach, das stimmt. Aber für mich ist das zu wenig für einen Elfmeter, der das Spiel entscheiden kann.
Ja. Und ich
das
finde
Zweite
auch
bin ich allerdings bei dir, wo ich sagen muss, passiert das Handspiel, das ist 80 Meter vom eigenen Tor. Du hast noch 3-mal den Ball selber und kannst es nur 1000-mal verteidigen. Also da muss ich mich nicht aufregen.
Ihr habt es mehrfach angesprochen, wir schauen es uns an. Lee, der Mainzer Lee, streckt den Arm vom Körper ab, kriegt den Ball, Oberarm, Schulter, gegen.
Axel, das ist bei uns Mainzern so. Das ist nicht die Hand bei uns. Da ist Achsel, Muskeln, keine Hand.
Also für dich eher Schulter und ja, grüne höchstens. Bereich. Nein. Armin?
Höchstens, von Bruce Lee.
Dieser Handspiel, das pfeift man auch. Ja, aber es ist, sagen nochmal, das ist in der eigenen Hälfte von Mainz nur. Du hast noch ewig Zeit, du hast noch dreimal, glaube ich, den Ball selber gehabt.
Wir lassen es mal komplett durchlaufen, wir haben die Szene ja da. Das passierte tatsächlich zuerst in der Mainzer Hälfte und der VfB war tatsächlich noch mehrfach am Ball. Wir schauen aber auch dabei auf den Schiedsrichter Gerach, der gleich möglicherweise nach diesem Kopfball den Ball berührt. Das Spiel läuft weiter, VfB hat den Ball, Mittelstädt spielt mit der Hacke zurück, Chase verliert den Ball, die Mainzer kommen, 60 Meter habt ihr gesagt, es sind 10, 15 Sekunden, dieser neue Angriff, letztlich Burkhardt mit dem Mainzer Treffer.
Ja.
Also, du meldest dich, das ist fein.
Ja,
das ist,
ich melde mich.
Ich rufe dich ab.
So, jetzt sehen wir hier nochmal die Szene. Also das Problem grundsätzlich bei dieser Nummer ist ja, dass nach wie vor keiner so wirklich sagen kann, wann ist es Hand, wann nicht. Es ist immer noch irgendwie viel individuelle Auslegung dabei. Auch bei den Schiedsrichtern hat man zumindest den Eindruck. Jetzt habe ich mich letztens nochmal unterhalten und da sagte, weiß jetzt nicht, Patrick Ittrich, Felix Brüch, ich glaube, wenn du... Die Regel ist so, wenn du die Kapitänsbinde bis ganz nach oben ziehst, alles, was drauf oder drüber ist, ist Hand, alles, was drunter ist, ist Hand, alles, was drüber ist, eben nicht. Mhm. So, das ist sowohl dieser Punkt, wo man sagt, Hand, Hand nicht, weil wo hört's auf?
Dann reden wir aber von einer Handbreit, also wenn die Binde hier liegt, dann reden wir, dass der Oberarm demnach
aber das, das ist doch Hand,
wäre.
Also komm, jetzt hören wir mal auf,
ja,
das ist doch
ist Hand.
Aber der geht
wo
doch
denn?
So raus mit der Hand und der Schiedsrichter steht dahinter.
Ja, aber wo denn, Stefan, wo denn? Das ist, sie haben nur 10 ja, Minuten
aber,
Zeit.
Aber was heißt denn wo denn? Das spielt doch keine Rolle.
Hand ja, doch, ist, das spielt schon eine Rolle, ob ich
warum?
Das Tor dann verteidigen
ja, kann
oder nicht.
Aber Armin, du kannst doch nicht sagen, der spielt schon eine Rolle, wo. Wenn das da ist, nee, dann gebe ich keine Hand, aber wenn es da ist, gebe ich
er
dann Hand.
Er hat es halt nicht gesehen. Das bitte? Hat er nicht gesehen.
Der steht doch genau dahinter. Der steht
ja, das von hinten
hat er
sehen?
Halt nicht gesehen, sonst ja, pfeift
muss,
das ja.
Das muss also, der doch sehen. Also.
Das ist, aber ich kann doch nicht danach sagen, wegen diesem Handspiel, jetzt kriege ich das Tor. Mein Gott, da passiert doch mal ein Handspiel oder es ist mal ein falscher Einwurf oder es gibt mal einen Eckball, wo keiner ist. Das passiert halt dann. Aber dass man dann...
Aber du hast doch gesagt, das ist Hand, oder?
Ich wäre Hand gewesen. Aber wenn man es nicht sieht, läuft halt das Spiel weiter. Was ja, ja weitergelaufen ja, ist. Ja. Ich habe nur zehnmal Zeit, dass ich das kläre. Und außerdem würde ich erst mal sagen, wenn ich die Fehleranalyse mache, dann ist der... Innenverteidiger von Stuttgart, der den letzten Ball da spielt, wo sie in Konter liegt. Der wäre für mich derjenige, wo ich sage, Junge, da hast du einen großen Fehler gemacht. Aber nicht der Schiedsrichter.
Ja. Das war ja unsere These aus dem Beitrag. Der VfB sollte die Fehler nicht bei anderen suchen. Die Reaktion von Trainer Sebastian Hoeneß nochmal als Auszug zu dieser Situation.
Das Zweite, glaube ich, habe ich jetzt in meiner Analyse schon beschrieben. Es ist offensichtlich Handspiel, haben viele Spieler auf dem Platz direkt gesehen, viele Zuschauer direkt gesehen, das Schiedsrichterteam nicht. Und wie gesagt, danach gab es diesen Kontakt. Der Ball hat die Richtung verändert, deutlich zu sehen, wurde uns runtergegeben. Bitte nochmal checken, haben wir auch weitergegeben an den vierten Offiziellen. Wurde trotzdem nicht geändert. Aus unserer Sicht müsste es dann, ich glaube, wir waren sogar im Ballbesitz, kurz vorher hätte es sogar Schiedsrichterball für uns geben müssen. So, und das macht in der Summe das Tor aus unserer Sicht sehr, sehr unglücklich. Ändert auch nichts daran, dass wir auch dort es hätten besser verteidigen müssen. Da gab es einen Abstimmungsfehler, der dann dazu geführt hat. Ja, das sind die Situationen, wie ich sie bewerte.
So, den Ärger und den Frust kann man natürlich verstehen über das Ergebnis und auch die Fehler, die gemacht wurden, die er glücklicherweise auch noch angesprochen hat. Aber die Schiedsrichterszene, ob Gerach den Ball jetzt berührt hat oder nicht, können wir hier nicht final abschließen aufgrund der Bilder. Aber wir spielen es nochmal ein. Andi, Frage an dich. Wie ist das? Was wurde denn Verein gesagt, wenn der Schiedsrichter den Ball berührt? Ist es elementar, ob er den Ball und die Bewegung ja, verändert?
Der Schiedsrichter ist Luft. Wenn er den Ball berührt und er spürt das, muss er sofort unterbrechen. Also ich meine, er darf ja nicht ins Spiel eingreifen. Und ich kann mir das nur erklären, dass er selbst nicht gemerkt hat, ob er den Ball berührt hat. Und das würde eher dafür sprechen, dass es vielleicht gar kein Kontakt war. Weil ich glaube schon, dass die Schiedsrichter sensibel sind dabei, wenn der Ball in der Nähe ist. Weil er muss unterbrechen. Es kann nicht sein, dass ein Schiedsrichter in einem Spielfluss den Ball berührt und danach weitergespielt ist. Das geht nicht. Also keine Chance.
So wurde es an uns weitergegeben, dass der Schiedsrichter eben nicht gespürt habe, dass er den Ball berührt hat und es ist auch nicht mehr aufzulösen.
Und dann ist es seine Entscheidung, er hat es nicht gespürt, also wurde der Ball nicht berührt aus seiner Sicht, fertig und dann wird weitergespielt.
Grundsätzlich die Situation beim VfB ohne Gerassi vorne, Armin und die zwei Defensiven dahinter. Stefan sagt, er macht sich keine Sorgen um die Stuttgarter. Wie groß sind deine Sorgen?
Bin ich absolut gleich null. Man muss das Spiel ja anschauen. Also Es ist ja nicht nur, dass sie in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt haben. Mainz war dann so die erste 10 Minuten, zweite Halbzeit, wo sie auch dann den Ausgleich gemacht haben, waren es dann besser drin. Aber Stuttgart hat ja das Spiel dominiert. Also 90 Minuten, die haben ja in der zweiten Halbzeit noch mehr Torchancen gehabt, wie in der ersten Halbzeit, wo sie schon dominiert haben. Also die haben hervorragend Fußball gespielt. Und das ist für mich entscheidend, nicht nur das Ergebnis, sondern die Art und Weise, auch in Münster, wie sie im Pokal souverän weitergekommen sind. Das war souverän, muss man sagen. Freiburg, muss man die Freiburger sehen, die waren an dem Tag richtig giftig, richtig geil, da waren sie nicht so gut. Aber ich bin mir sicher, der VfB kommt unter die ersten fünf in der Saison.
Auch beim Ligapokal waren sie extrem stark. Ich habe es auch gesehen, in der Bayer Arena hatten Vielzahl an Chancen, zweimal Aluminium getroffen. Und wen man auch mal nennen darf, und das finde ich ist, man kann natürlich drüber spekulieren, ist so ein bisschen ein anderer Typ, ob es ein Gerassi-Ersatz ist, aber ein total cooler Typ auf dem Platz vom Charakter und eben auch von seiner Spielanlage ist Demirovic. Der wird der Mannschaft extrem gut tun, hat man jetzt schon gesehen und ich glaube, das kommt auch noch im weiteren Saisonverlauf extrem zum Tragen.
Die Ergebnisse des VfB werden also im positiven Sinn kommen. Das ist die Meinung unserer Experten und wir alle hoffen natürlich, dass die Ergebnisse positiv bleiben bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, auf die wir gleich schauen, denn ein Neuer wurde nominiert, ein Stuttgarter, Angelo Stiller von Julian Nagelsmann. Und die Nations League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande stehen an. Und wir suchen hier einen Kapitän nach einer kurzen Unterbrechung. Zurück im Hilton Airport in München, begleitet von Hajo von Hadeln und Dan, sprechen wir im Stahlberg-Doppelpass über die beiden Nations League-Spiele der deutschen Mannschaft gegen die Ungarn und gegen die Niederlande. Und ich frage ganz offen in die Runde, wer von euch glaubt, dass nicht Joshua Kimmich die Mannschaft gegen Ungarn als Kapitän aufs Feld führt? Kein Handzeichen. Wer von euch glaubt nicht, dass Marc-André Ter Stegen im Tor steht? Die ruhigste und sachlichste Diskussion ever im Doppelpass. Dann sind die wichtigsten Fragen geklärt und wir gehen mit dem Kapitän Kimmich und Torhüter Ter Stegen zu dir, Ruth.
Sehr schön. Ich darf natürlich einmal darauf hinweisen, dass wir noch tolles Programm bei Sport1 heute haben, nämlich Bundesliga pur nach uns und dann fliegen die Pfeile. Das haben wir ja besonders gern bei Sport1. Heute gibt es live Neobet German Darts Championships aus Hildesheim und wir sind eben da mit dabei. Jetzt, wie immer, die Spenden. Vielen Dank an Firma Junobau aus Sprenberg, ASV Winnweiler, Jugendabteilung FC Viktoria Rossport, AHA Ultras von Adler Buydern, die RWE-Fans Gabi, Heinz, Rita und Mike, Hoffmann, Jan, Uwe und der Bayern-Fanclub Poppenberger Burm. Vielen Dank für alle Spenden. An der Stelle einmal kurz zur Auflösung. Hier, mein Ärmel habe ich nicht gespendet, das soll so sein. War eine große Frage heute. Aber Cedric, du hast auch noch was.
Ja, von der Premium GmbH, der Expertenfirma für Mitarbeiterbindung aus Bocholt, auch nochmal 100 Euro.
Dankeschön. Damit haben wir das Phrasenschwein doch noch schön gefüllt.
Du bist schon durch?
Ich bin schon durch. Hör mal, das geht alles so schnell.
Das ist wunderbar. Ich muss das Geld noch direkt verstauen. Dann bleibt mir nur noch übrig, uns zu verabschieden. Vielen Dank an die Runde, an Stefan Effenberg, wie immer als Experte da draußen mit einer klaren Meinung. Cedric Kick, Andi Lute, vielen Dank, Armin Fee, Guido Schäfer und auch Ruth Hofmann. Und wir schauen gespannt auf die Nations League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande. Das Spiel gegen Ungarn wird nächste Woche im Stahlberg-Doppelpass natürlich wieder besprochen. Um 11 Uhr dann wieder mit Florian König. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag hier noch auf Sport1.